Good afternoon, ladies and gentlemen, and good afternoon to all of you who are listening via the World Wide Web. My name is Deborah Freeman, and on behalf of the LaRouche Political Action Committee, I'd like to welcome you to today's discussion. Obviously, with the paint barely dry on the walls of the new Congress, we have come into a very important moment in American history. And I think that there is little question that what we do over the course of the next days will determine not only the immediate future of the United States, but in fact the future of the world. We have a new Congress, one that many of the people gathered here in this room,
vielen der Leute, die hier heute versammelt sind und die in den USA und sozusagen auf die Entfernung teilnehmen an dieser Veranstaltung, eine Rolle gespielt haben, herbeizuführen. Ein Kongress, der viel Versprechen hält für Hoffnung und Optimismus. Aber ob wir bleibt noch sozusagen offen. Gestern Abend hat die amerikanische Öffentlichkeit zu hören bekommen, was die andere Seite zu sagen hat. Und ich denke, es passt sehr, dass heute die amerikanische Bevölkerung die Möglichkeit haben wird, eine historisch amerikanischere Stimme hören kann über das, was die Zukunft für uns bereithält. Es gibt noch sehr viel mehr, was ich sagen könnte, aber ich denke, da die Leute so sich darauf gespannt sind, darauf, was Lynn zu sagen hat über diese neue Periode in der Geschichte, bitte ich Sie, mit mir zusammen Herrn Lyndon LaRouche willkommen zu heißen.
Thank you.
Vielen Dank. Dankeschön.
Thank you.
Danke.
Thank you.
Danke. Ich denke, wir sollten damit anfangen, das Jahr des Bel Canto Chorgesangs zu erklären. Denn das ist eine der wichtigsten Waffen, die uns zur Verfügung steht, die Welt zu verändern. Und die Menschen, die miserabel und pessimistisch aussehen, auf den Straßen in glückliche Menschen zu verwandeln. Aber wir müssen dieses Glücklichsein auch rechtfertigen. Wir können danach rufen, aber wir müssen es vor allen Dingen möglich machen. Was muss getan werden, um die weltweite Zivilisation zu retten? Nicht nur amerikanische, sondern die weltweite. Das im Grunde genommen in den nächsten 90 Tagen oder weniger geschehen muss. Das Erste, was wir tun müssen, um die anderen Dinge zu ermöglichen, die wir tun müssen, ist, dass wir den Vizepräsidenten in irgendeine Form von Rente schicken. Die eine oder andere Art. Und wir müssen den Präsidenten der USA in eine mitfühlende Pflege bringen. Und denn wenn wir diese beiden Hindernisse nicht entfernen, wird die Zivilisation nicht fortfahren. Denn dieser Wahnsinnige, der entfesselte Ehemann einer schrecklichen Ehefrau ist, wird man Krieg haben. Wenn ihn nicht los wird, wird Krieg sich in der gesamten Region von der Türkei und so weiter bis nach Somalia verbreiten. Und darüber hinaus. Die ganze Welt wird in die Luft gehen. Wir treten in eine Periode ein, die die größte Finanzkrise der modernen Geschichte ist. Es gab zwar vergleichbare regionale Fälle, wie das finstere Zeitalter im 14. Jahrhundert. Aber noch nie zuvor wurde der gesamte Planet von einer wortwörtlichen Auslöschung der weltweiten Zivilisation bedroht, wie dies uns heute trifft. Was wir tun müssen, ist, was der Kongress im Allgemeinen im Augenblick nicht die geringste Absicht hat zu tun. Aber es muss getan werden, wenn die Nation und Zivilisation überleben sollen. Es gibt keine Kraft außerhalb der USA, die die intellektuelle Fähigkeit und den Einfluss hat, das zu tun, was getan werden muss, um ein neues internationales Finanz- und Währungssystem zu organisieren, weil unseres hoffnungslos bankrott ist. Die Welt wird nicht als zivilisiert weiter existieren unter den gegenwärtigen Politik und unter den gegenwärtigen bankrotten Finanzsystemen. In der Politik, die aus den USA und anderswo geführt wird, die uns besonders seit 1971 bis heute. Wir kamen von einer Nation, die trotz unserer Fehler einen Rest hatte des Erbes von Präsident Franklin Roosevelt. Zum Beispiel, wenn man sich die Geschichte, die bis heute herführt, anguckt. Als Roosevelt ins Präsidentenamt gewählt wurde, war jeder Präsident seit der Ermordung von Präsident McKinley 1901 ein absolutes Desaster gewesen. Wir haben uns mit unserem traditionellen Feind, dem Vereinigten Königreich Großbritanniens, diesem anglo-holländischen System vereint. Nach der Ermordung McKinleys hat diese Allianz es ermöglicht, den Neffen eines Südstaatlers ins Präsidentenamt zu bringen, Teddy Roosevelt. Man hatte dann die Präsidentschaft von Taft, die nicht so schlecht war, aber das Erbe von Teddy Roosevelt hielt darüber hinaus. Und dann hatte man einen Mann, der ein leidenschaftlicher Vertreter des Ku Klux Klan-Wahns und der den Aufbau des Ku Klux Klans aus dem Weißen Haus wieder angeleitet hat, Woodrow Wilson. Aus dieser Periode, an deren Ende man den Ersten Weltkrieg hatte, hatte man eine Degeneration der politischen Szene in den USA und der Mentalität unseres Volkes. Und das wurde in den 1920er Jahren reflektiert, in der sogenannten Flapper-Ära, den goldenen 20ern. Bis Mitte der 20er Jahre waren die USA auf dem Weg abwärts. Und 1929 begann der gesamte Zusammenbruch. Das heißt, von 1901, dem Datum der Ermordung des Präsidenten McKinleys, bis in den frühen März 1933, war unser Land beherrscht von einer korrupten Clique, deren Zentrum in London und an der New Yorker Wall Street war. Das heißt, zum Zeitpunkt, als Roosevelt ins Amt eingeführt wurde, 1933, und die Führer der Wall Street, wie zum Beispiel der Großvater des gegenwärtigen Präsidenten der USA, pro Hitler, Prescott Bush, der Großvater von George W., der das Papier unterschrieben hat, das einer Bank übertragen wurde in Deutschland, um amerikanisch kontrollierte Gelder freizugeben, damit die Nazi-Partei wieder finanziert werden konnte, um zeitgemäß Hitler in die Diktatur über Deutschland zu bringen. Das war sehr typisch für die Familien der Wall Street, die alle mit London verbunden waren. Und die Hauptinitiative kam von dem Kopf der Bank von England, Montague Norman, mit dem Ziel, einen neuen geopolitischen Krieg auf dem Kontinent Europas mit dem Fokus eines Angriffs auf die Sowjetunion zu starten, der Ziel dieses Krieges war, Kontinentaleuropa zu zerstören, wie es im Ersten Weltkrieg noch nicht zerstört worden war. Das war ein geopolitischer Krieg der anglo-holländischen Finanzkreise Europas. Und wir hatten in der Wall Street, in unserem politischen System, die Handlanger, die damit einhergingen. Franklin Roosevelt hat das verändert. Franklin Roosevelt hat die USA zurück zu der Tradition unserer Gründerväter gebracht, unter denen auch Isaac Roosevelt, sein Vorvater war, der ein Zusammenarbeiter war, ein Mitarbeiter des ehemaligen Finanzministers Alexander Hamilton. Und das ist die Roosevelt-Tradition. Es ist nicht eine Roosevelt-Tradition als solche, sondern es ist eine Wiederbelebung des Prinzips der amerikanischen Verfassung, die 1783 hervortrat als die Briten bei dem Frieden von Paris 1763 ihr Weltreich etablierten. Es geht zurück zur Zeit, dass meine ersten Vorväter auf dieser Küste landeten. Aus England von allen Plätzen. Auch manche kamen über Kanada aus Frankreich. 1648. Das heißt, als meine Vorväter hier ankämen, kamen sie an, nicht weil sie wegliefen von etwas als solchem, sondern sie kamen, um europäische Ideen zu nehmen, die besten europäischen Ideen der Zeit, um sie an einen Platz zu bringen, an einer relativ sicheren Entfernung der europäischen Oligarchien, um die Ideen in diesen Ländern einzupflanzen, um eine neue Nation, eine neue Zivilisation zu entwickeln. Das ist unser Erbe. Das ist ein Erbe, das in der amerikanischen Revolution Ausdruck findet, in der amerikanischen Verfassung, in der allmächtigen, überlegenen Politik der Präambel unserer Verfassung, die das fundamentale Gesetz ist, die alle Gesetze sozusagen regieren sollte. Und das habe ich in diesem Aufsatz über den Kapitalhaushalt betont. Was Roosevelt getan hat, ist, dass er auf eine sehr, sehr tief eingebettete Tradition reagiert hat. Wie viele von Ihnen wissen, sind wir nicht erst gestern geboren worden. Nicht nur als biologisch, sondern dass unsere Kultur von Generation zu Generation übertragen und bereichert wird. Es ist ein Körper von Ideen, die dem menschlichen Geist angehören und nicht den Eigenschaften des Körpers. Diese Ideen, die sehr weit zurückgehen in der Geschichte, entscheiden darüber, was in uns liegt, sodass man eine Periode haben kann von Generationen, wie beispielsweise von 1901 bis 1933 mit der Amtseinführung Franklin Roosevelts. Im März hat man eine Periode, wo die übelsten, die degeneriertesten Arten von Ideen, wie der Charleston-Tanz von allen Dingen, sind die Orthopäden, die das entwickelt haben. So. Die Orthopäden, die daraus ihr Geld verdienen wollten. Die Ideen, die in den USA eingepflanzt wurden, insbesondere in Pennsylvania und anderen Plätzen, in den 1630er Jahren, um die Winthrops und die Mathers, diese Ideen, die Ideen waren, die unsere Verfassung geformt haben, mit der Bereicherung von Leibniz und anderen aus Europa, das sind die Ideen der USA. Das ist unsere Seele, das ist unser Charakter. Wir sind der absolute Souverän. Obwohl wir viele fette Oligarchen haben in unserem Land, haben wir keine oligarchische Tradition. Man verbeugt sich nicht, wenn von so und so an seinem Haus vorbeikommt. Man ist nicht entzückt, wenn jemand sagt, oh, die Königin. Ich kenne zwar Leute, die diese sexuelle Vorliebe haben, aber das tut man nicht, weil ein Begriff davon hat, dass wir unabhängige Menschen sind. Die Persönlichkeit des Individuums ist heilig und diese Persönlichkeit hat eine gleiche Möglichkeit, soll gleiche Chancen haben. Dieses europäische Zeugs, von dem wir uns wegbewegen wollten, weil wir eine Republik bauen wollten für die ganze Menschheit, die so frei wie möglich sein sollte und so weit weg wie möglich von der europäischen Oligarchen. Das ist, was wir sind. Wenn man in einer Krisenzeit eine fähige Führung hat, hat unser Volk immer bisher die Fähigkeit bewiesen, diese Nation wiederzubeleben aus den Jahrzehnten, die es betrunken im Gully des Liberalismus verbracht hatte. Jetzt haben wir Menschen, die in den Kongress gewählt wurden. Wir haben die Mehrheit im Kongress. Und die Mehrheit betrifft nicht nur Demokraten, sondern auch Republikaner, sondern die Neigung zeigen, die allgemeine Perspektive teilen, die gebraucht wird, um unsere Nation zu retten. Wir haben eine Nation, die nicht daran gewöhnt ist, dass Führung gezeigt wird. Wir hatten zwar Führungen und wirkliche Anführer nach dem Zweiten Weltkrieg, wie Eisenhower, der versuchte, Dinge zu tun. Er war ein Produkt auf eine sehr bedeutende Art und Weise, wie Douglas MacArthur auch, der Roosevelt-Maschine in den 30er Jahren. Er verstand diese Dinge. Aber er verstand auch, als er Präsident wurde, dass er innerhalb der Begrenzungen seiner Zeit operierte. Und er arbeitete innerhalb dieser Grenzen, die ihm auferlegt wurden, wie zum Beispiel von Arthur Burns und anderen Leuten zu dieser Zeit. Wir hatten auch Kennedy. Und Kennedy versprach, ein großartiger Präsident zu werden, obwohl er einige Schwierigkeiten hatte am Anfang, in der Roosevelt-Tradition. Dafür wurde er umgebracht. Johnson war total erschreckt, war terrorisiert nach der Ermordung Kennedys, hat nicht nur die Leute, die Kennedy umgebracht, die Macht in den USA. Johnson war sich darüber bewusst und hat also den Vietnamkrieg mitgemacht. Das heißt, daher hatten wir 1968 haben die Briten das britische Pfund zum Einsturz gebracht. 1967 schon. Macmillan, der Premierminister Englands, wurde rausgeworfen durch einen orchestrierten Profumo-Skandal. Und nach diesem orchestrierten Skandal wurde Harold Wilson in die Premierministerschaft in England gebracht. Die Wilson-Regierung zerstörte die Wirtschaft Großbritanniens physisch bis an den Punkt, dass 1976 das britische Pfund einstürzte. Und die USA wurden ausgelaugt von diesem verrückten Krieg in Asien, in Vietnam. Und wegen diesem und den 68ern, was er repräsentierte, und Henry Kissinger sind in Washington an die Macht gewählt worden. Von diesem Zeitpunkt an, trotz allem, was Bill Clinton versuchte zu tun, berührte er nicht effektiv den Kern des Problems. Trotzdem, was Clinton gemacht hat, haben wir jetzt den Punkt erreicht, wo eine lange Periode der Korruption der einen oder anderen Art, wo das Ziel des Feindes aus Holland, aus England und selbst unter uns, es war, die USA zu zerstören als eine Macht, weil wir eine Bedrohung repräsentieren für die Art von Weltreich, die sie heute Globalisierung nennen, die dieselben Interessen, die Hitler an die Macht gebracht haben, heute erreichen wollen. Das heißt, wir haben heute eine Regierung, die nicht ausgebildet wurde durch die Erfahrung, um ihrer Verantwortung in dieser Krise gerecht zu werden. Wir haben keinen Präsidenten in Sicht. Wir haben so ein Ding, was sich zwar Präsident nennt, einen kranken Mann, der sich Präsident nennt, einen bösen kranken Mann, der sich Präsident nennt. Wir haben einen Vizepräsidenten, der in Wirklichkeit der Präsident des Lasters ist. Er ist ein Verbrecher. Er ist übel. Aber er ist im Grunde genommen nur ein Handlanger für seine Frau, die noch böser ist, die noch übler ist, wenn man sich anguckt, was sie repräsentiert. Und die auch repräsentieren nicht die USA, sondern sie repräsentieren ihre Freunde in London, die sie besitzen. Unsere Präsidentschaft ist beschädigt worden. Es gibt keinen Begriff von Führung in der Nation im Allgemeinen. Abgesehen von den Knochen sozusagen einiger unserer führenden Menschen und in der Bevölkerung im Allgemeinen. Das heißt, wir haben etwas sehr, sehr Wichtiges. Wir sind kein parlamentarisches System. Das Zentrum von dem, was getan werden muss, ist, was getan werden kann, durch im großen Teil die großen Ausschüsse im Kongress mit der Unterstützung einer Flut von Abgeordneten, die vor kurzem ins Abgeordnetenhaus gewählt wurde, die eine Macht darstellen, die sozusagen um die Führung versammelt werden kann, um die Politik sozusagen zu bestimmen durch die Ausschüsse. Es gehört, wir verlassen uns im Augenblick auf diese Leute, um sozusagen einen Übergang zu finden hin zu einer wahren Präsidentschaft, die nach unserer Verfassung als wahre Präsidentschaft funktionieren kann, die dann in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung im Allgemeinen das zu reparieren was repariert werden muss in den USA, um die Zukunft der Menschheit zu reparieren. Ich kann Ihnen garantieren, es gibt kein Land außerhalb der USA, das diese Qualität von Fähigkeit besitzt, die benötigt werden in dieser Krise. Es gibt zwar nützliche Menschen in anderen Teilen der Welt, es gibt nützliche Regierungen, aber sie haben nicht unser verfassungsmäßiges System. Und es ist nur unter unserem verfassungsmäßigen System, dass wir sozusagen auf dem Fuß wenden können und eine neue Politik umsetzen in einer internationalen Finanzkrise, die jetzt über uns hereinbricht. Die Welt ist bereit, in den totalen Bankrott abzustürzen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir sich mal das Beispiel von Joe, der einen Mindestlohn will. Was sagen die anderen Leute? Ach, das können wir uns nicht leisten. Das wird also die Wirtschaft zerstören. Das wird die Wirtschaft zerstören, wenn wir ihm einen Mindestlohn geben. Joe sagt, aber ich kann noch nicht leben, wenn ich nicht diesen Mindestlohn erhalte. Dann sagen sie zu ihm, ja, geh, stirb für die Wirtschaft. Was ist denn da das Problem? Zwei Probleme. Zum allerersten sind die Steuern, die der Wirtschaft auferlegt werden, durch die Kredithaie, wie zum Beispiel die Hedgefonds und Spekulationsfonds, saugt so viel Blut aus dieser Wirtschaft durch die Methoden des Wuchers. Und die Kosten des Wuchers auf der Wirtschaft sind so groß, dass man noch nicht mal sozusagen die Rechnungen für den Wucher zahlen kann und die Menschen auch nicht bezahlen kann. Das heißt, dieser Wucher muss reformiert werden. Und diese Wucherer müssen im Grunde genommen entmachtet werden. Das Problem geht noch tiefer. Die Tatsache, dass Joe, der nach einem Mindestlohn sucht, als Boden, auf dem er gehen soll, ist im Allgemeinen nicht produktiv genug, um die Kosten der Wirtschaft zu rechtfertigen. Dieses Mindestlohns. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir müssen etwas verändern. Wir müssen die Politik verändern. Die Politik ist folgende. Seit 1970/71 haben wir einen Übergang gemacht, der inspiriert wurde von den 68ern, von einer agroindustriellen Ökonomie, wo der Haupttriebstoff nicht irgendwelche Biotriebstoffe waren, wie die Narren es sind, die sowas unterstützen, hin zu einer postindustriellen Ideologie. Wir produzieren nicht mehr für uns selbst. Wir haben unsere Arbeitsplätze ausgeschifft als Billiglohnarbeit in anderen Ländern, wo die Verhältnisse in diesen Ländern im Allgemeinen schlimmer werden. Nehmen wir mal China. China konfrontiert eine Krise. Um seine Wirtschaft zu erhalten, braucht man eine bestimmte Wachstumsrate. Und diese Wachstumsrate hängt im Augenblick ab von dem Exportmarkt. Und wer ist dieser Exportmarkt? Wir. Das heißt, China konfrontiert eine sehr gefährliche Krise. Sie selbst, warum? Weil es zu viele arme Menschen hat. Nicht, dass die Leute ausgelöscht werden sollten, sondern der Punkt ist, es gibt so viele Menschen, die arm sind und die nicht ausreichend produktiv sind, dass es eine nicht ausreichend entwickelte Innenwirtschaft hat und es davon abhängt, die Arbeitskraft ihrer Bevölkerung zu verkaufen als Billiglohnarbeit an Länder wie USA und andere im Ausland. Eine ähnliche Situation ist in Indien. Eine ähnliche Situation gibt es in anderen Plätzen der Welt, wo man meint, dass diese Länder eine wachsende Wirtschaft haben. Das heißt, man hat eine Situation, in der die Welt als Ganzes im Zusammenbruch sich befindet. Was man wieder sieht in der letzten Ausgabe des EIR, in der letzten Periode, insbesondere seit 1977, ist die Produktivität der USA pro Kopf gesunken, und zwar in einer beschleunigten Rate pro Kopf und pro Quadratmillimeter der USA. Die physische Produktivität, eigentlich seit 70/71, aber sichtbar, statistisch sichtbar pro Kopf seit 1977. Das heißt, seit 1977 nehme man mal die unteren 80% der Familieneinkommensverhältnisse. Deren Einkommen, wenn man es physisch misst, ist zusammengebrochen in einer beschleunigten Rate. Man hat einen Teil der oberen 20%, die sich in den oberen 3% finden, die überreich sind, ohne überhaupt irgendwas wirklich zu verdienen. Diejenigen, die arbeiten in den unteren 80%, verdienen gar nichts oder erhalten gar nichts, obwohl sie die ganze Arbeit tun. Und in der Zwischenzeit haben wir die Komposition unserer Wirtschaft verändert, von einer produktiven Wirtschaft hin zu einer gescheiterten Wirtschaft, einer postindustriellen Dienstleistungswirtschaft. Diese Dienstleistungsgesellschaft, Dienstleistungswirtschaft ist im Grunde genommen gefälschte Arbeit, wie im Römischen Reich. Unser Problem ist, wir müssen die USA zurückbringen zu einer großen agroindustriellen Macht, die darauf basiert, dass es hohe Raten von technologischem Fortschritt gibt. Das wird eine hohe Rate von Investitionen bedürfen, insbesondere in Kernspaltung, in Kernenergie. Wir müssen zum größten Teil unsere Abhängigkeit von anderen Energiequellen eliminieren, wie diese Naratei von Biotreibstoffen. Wir müssen in eine hochtechnologische, hochenergieflussdichte Energiesysteme gehen. Wenn man sich die Staaten westlich des Mississippi beispielsweise ansieht, es gibt einen großen Bereich von North Dakota bis Texas, West Texas insbesondere. Das ist der Ogallala Wasserreserve. Dieser Bereich sinkt, insbesondere in dem Süden dieses Bereichs. Dieser ganze Bereich der USA ist zum Untergang verdammt, wenn wir nicht die Politik ändern. Wenn wir in eine Kombination der fossilen Wasserreserven in der Region und das Wasser, was normalerweise in dieses Wasserreservoir, dieses unterirdische Wasserreservoir einfließt. Das heißt, im Westen Texas hat man ein sehr ernsthaftes Sinken der Landschaft und eine Verwüstung als Ergebnis davon. Man hat einen Verlust von potenzieller Produktivität in ganz großen Teilen der Bereiche, die von diesem Ogallala-Wasserreservoir eigentlich bedient werden. Das ist in großen Teilen der Welt so, dass wir uns von fossilen Wasserreserven bedienen, die sich in den oberen Krusten der Erdoberfläche angesammelt haben in den letzten 2 Millionen Jahren. In Indien beispielsweise, in der Deccan-Region im Süden. Das ist das fossile Wasser, was verbraucht wird, 2 Millionen Jahre alt. Seit dem Schmelzen der Gletscher, die dort existierten. Das heißt, wir haben Bevölkerungen, die abhängen von fossilem Wasser. Wir müssen Süßwasser erzeugen, wir müssen Süßwasser produzieren. Nehme man sich Australien an. Australien hat unglaublich viel Wasser, aber es gibt viel Wüste. Naja, das Wasser ist draußen, das ist um Australien herum. Und es ist Salzwasser. Und Australien hat eine große Möglichkeit, sozusagen dieses Wasser zu benutzen, aber man muss es entsalzen. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, massenweise Wasser zu säubern und zu entsalzen, ist durch Kernspaltung. Es ist nicht die beste für die langfristige Zukunft, aber das ist, was wir jetzt machen müssen. Wir haben auch ein Brennstoffproblem. Wenn man den entsprechenden Typen von Kernspaltungsreaktoren hat, nehme man Wasser, was man mit Kernspaltung erzeugt, machen aus diesem Wasser Brennstoff durch Hochtemperaturreaktoren und Operationen bei hohen Temperaturen und hohen Energieflussdichten. Durch Kernenergie können wir Brennstoffe erzeugen, wasserstoffbasierte Brennstoffe aus Wasser durch bestimmte Arten von Kernreaktoren. Das heißt, in jedem Teil des Landes kann man, wenn man ausreichend Wasser hat, selbst schmutziges Wasser, das kann man dann entsprechend bearbeiten oder säubern, kann man jenes Wasser in wasserstoffbasierte Treibstoffe verwandeln. Man braucht nicht Öl aus Saudi-Arabien holen. Man kann einen besseren Brennstoff gleich hier zu Hause produzieren. Das ist die Richtung, in die wir uns bewegen müssen. Darüber hinaus müssen wir in der Zukunft haben wir Probleme der Bewirtschaftung der Rohstoffe in dem ganzen Planeten, beispielsweise in Nordasien und in Russland. In dieser Region können wir große Verbesserungen der Versorgung mit Rohstoffen mit akzeptablen Preisen für ganz Asien erzeugen, die das brauchen für Wachstum und technologischen Fortschritt. Das können wir tun. Aber um das zu tun, müssen wir in Kernfusion und Techniken der Bewirtschaftung durch Kernfusion, damit wir sozusagen den Prozess der Versorgung mit Rohstoffen bei einem vernünftigen Preis, vernünftigen Kosten für jeden Person auf diesem Planeten handhaben können. Das heißt, man sollte nicht darüber reden, was man tun kann und was praktisch erscheint, weil es in der Vergangenheit ging. Fortschritt ist die Zukunft. Wir müssen eine Wirtschaft erzeugen, die zum Fortschritt, technologischen Fortschritt orientiert ist und weg von dieser postindustriellen, nachindustriellen Gesellschaft, die uns tötet. Wir müssen weg von der nachindustriellen Gesellschaft hin zu der zukünftigen Gesellschaft. Und das ist im Grunde genommen auch, was Franklin Roosevelt getan hat. Er hat die armen Menschen mobilisiert, hat ihnen Arbeit gegeben und bewegte sich auf diese Art und Weise, dass von einer Nation, die gebrochen war, 1931 bis 1933, hat Roosevelt eine Nation geschaffen, die eine Macht darstellte, die jenseits von allem war, was sich die Leute, die zu der Zeit lebten, vorstellen konnten. Die mobilisiert hatte für diesen Krieg. Wir haben diesen Krieg gewonnen. Wir haben die Welt vor Hitler gerettet. Wir hatten Partner darin, aber ohne unsere Rolle hätten wir nicht Hitler besiegt. Die Briten hätten sich Hitler angeschlossen ohne unsere Rolle. Franklin Roosevelt hat die Briten dazu gebracht, ihren Deal mit Hitler sozusagen nicht einzugehen. Es war Roosevelt und seine Führung, die Wirtschaft, die unter seiner Führung mobilisiert wurde, die uns die größte Macht machte, die die Welt jemals gesehen hatte. Wir haben das getan unter der Führung von Roosevelt. Das können wir wieder tun. Wir können das mit unserer gebrochenen Bevölkerung tun. Wir können das wieder tun. Das Problem ist, dass viele Leute heute, insbesondere Babyboomer, versuchen, nicht so zu denken. Er hatte verschiedene Dinge, wie beispielsweise Dr. Spock, den Erziehungswissenschaftler in den 50er Jahren, der deine Babys in Monster verwandelt hat. Ne? Das war so eine Anleitung. Füttern Sie diese Suppe Ihrem Kind und es wird ein Monster werden. Und sie wurden Monster. Wir müssen uns angucken, was die Probleme sind. Physisch nicht so sehr wie spirituell und mental. Die Leute wählen für die falsche Politik, unterstützen die falschen Ideen. Und das ist die Art und Weise, wie wir Probleme bekommen. Wir sind die Art von Nation unter unserer Verfassung, wo die Menschen tatsächlich ihre Regierung kontrollieren können. Wir sind keine oligarchische Gesellschaft. Wenn die Menschen sich bewegen und Führung haben, die Bevölkerung mobilisieren, in einer einheitlichen Art und Weise sozusagen sich zu bewegen, können wir Wunder bewirken und wir werden Wunder brauchen. Das ist die Herausforderung vor uns. Was bedeutet das? Das Problem der 68er Generation, das absichtlich erzeugt wurde, der Tag, an dem Roosevelt starb, haben die Leute, die an die Macht kamen, zum großen Teil Leute, die sich dem verpflichtet fühlten, Roosevelts Lebenswerk zu zerstören. Sie konnten es nicht erlauben, dass das weiter bestand. Die Grenzen, die den Regierungen auferlegt wurden, die reinkamen, waren beispielsweise das Bretton Woods-System. War ein gutes System. Es hat funktioniert, bis es zerstört wurde. In der Mitte bis zu den späten 1960er Jahren. Und 1971 vollkommen zerstört. Es war ein gutes System. Es gab viel an Erbe von Roosevelt. Aber diese Typen, so wie in Europa der Kongress für kulturelle Freiheit, haben gesagt, wir müssen die nächste Generation zerstören. Und das haben sie getan. Mit der Hilfe von Dr. Spock. Mit der Hilfe des Kongresses für kulturelle Freiheit. mit der Hilfe einer Theorie, die eigentlich eine Nazi-ähnliche Theorie ist, nämlich die Theorie der autoritären Persönlichkeit. Wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Wahrheit, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, ist ein Idiot, der weiß überhaupt nicht, wovon er redet. Oder dass das Verhältnis, der Existenzialismus, dass das Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft negativ sein muss.
Ja.
Das waren die Leute, die daran gearbeitet hatten, die USA von innen zu zerstören. Die haben die 68er erzeugt. Die Büroarbeiter mit den weißen Kragen in den oberen 20%, das waren diejenigen, die zur Universität gingen, die dann in die Regierungen eintraten und so weiter. Den Marsch durch die Institutionen, die wie die 68er, nicht so sehr eine Sammlung von Individuen von 68ern, sondern als soziale Formation, die die Gesellschaft getrennt haben zwischen den Akademikern und Intellektuellen mit weißen Kragen und den Arbeitern in den unteren 80%. Und es waren diese Clowns, die die Demokratische Partei zerstört haben und die es möglich gemacht haben, dass Richard Nixon gewählt wurde. Das Problem liegt in diese Richtung, dass die Babyboomer-Generation trainiert wurden, nicht über Wahrheit nachzudenken. Sie nennen das Verschwörungstheorien. Aber alles in der Geschichte der Menschheit sind Verschwörungen. Menschen einigen sich darauf, sich zu verändern auf bestimmte Art und Weise, wie beispielsweise im technologischen Fortschritt, wie beispielsweise in Bildungssystemen, oder dass man Profis ausbildet, Verhältnisse zwischen Nationen zu schaffen. Das sind Ideen, um die Menschen organisieren, um Dinge besser zu machen. Alles Gute in der Gesellschaft ist durch eine Verschwörung herbeigeführt worden. Alles Böse ist ebenfalls von einer Verschwörung herbeigeführt. Wenn man sich nicht an Verschwörungen glaubt, dann ist man wahrscheinlich ein Wahnsinniger und braucht erwachsene Aufsicht. Denn das ist die Art und Weise, wie die Geschichte funktioniert hat. Die Geschichte funktioniert auf der Grundlage von Ideen. Der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Schimpansen sind Ideen. Schimpansen haben keine Ideen, sie können nicht denken. Wenn man eine Gesellschaft ohne die autoritäre Person entwickeln will, dann sehe man sich die Rhesusaffen an. Das sind wahre Existenzialisten. Das Problem ist, dadurch, dass man die Existenz von Prinzipien leugnet, haben wir einer Generation, die jetzt an der Macht sind, in unseren Institutionen, eine Generation, die sagen, ach, mich kümmert die Zukunft gar nicht. Ich mag meine Kinder gar nicht. Ich mag meine Enkel gar nicht. Ach, es belästigt mich, sie zu unterstützen. Ich will deren Bildung nicht bezahlen. Mich kümmert es nicht, was sie denken. Ich muss die letzten Jahre meines Lebens ausleben in dem, was ich als Bequemlichkeit sehe. Mich interessiert nicht, was nach mir kommt. Mich kümmert, was ich jetzt und heute hier fühle. Kurzfristige Vergnügung. Das sexuelle Verhalten und auch das Eheverhalten der amerikanischen 68er. Was wir haben, was demonstriert wurde mit den Chören, die auf den Straßen der USA und auch in Europa mit Bel Canto Methode singen, haben wir eine Generation von jungen Erwachsenen. Und diese jungen Erwachsenen sind dieselbe Generation, die von Benjamin Franklin organisiert wurde, seit 1763, als er wusste, dass die USA in Gefahr sind, von ihm organisiert wurden, die die amerikanische Revolution gemacht haben, gekämpft haben, geführt haben und die Verfassung der USA geschaffen haben. Die Generation von Alexander Hamilton zum Beispiel. Ein Produkt von Benjamin Franklins Mobilisierung der jungen, erwachsenen Bevölkerung. Nicht älter als die jungen Menschen heute, zwischen 18 und 25 Jahren. 18 und 35 Jahren. In der ganzen Geschichte sind alle wichtigen Veränderungen zum Besseren und manchmal auch zum Schlechteren
in der Geschichte von Nationen ist von dieser jungen Generation gekommen, die nicht mehr Jugendliche sind. Sie sind erwachsen in ihrer Orientierung und sie suchen und sehen zwei Generationen, ungefähr 50 Jahre vor sich, ihres bevorstehenden Lebens. Das sind die Art von Menschen, die, wenn sie älter werden, ihre Enkel sehen, als ihre Investitionen in die Zukunft sehen. Mit den 68ern und der Operation, die ihnen angetan wurde vom Kongress der kulturellen Führung und ähnlichen Dingen hier, wurde zerstört. Sie wurden zerstört, sie haben ihren moralischen Sinn zerstört, dass der Mensch nicht nur ein physisches Wesen ist, nicht nur ein leibliches, sondern auch eine Qualität von Sein darstellt, die unsterblich ist, in dem Teil, der den Ideen angehört. Und wenn man diesen Begriff verliert, diesen Sinn für Unsterblichkeit, dann hat man keinen Begriff davon, in der Zukunft nach seinem eigenen Tod zu leben. Wenn man sagen kann, ich lebe in der Zukunft nach meinem eigenen Tod, dann hat man Moralität, dann hat man Vernunft. Und man kann leben und kämpfen und sein Leben riskieren, weil man nicht sein sterbliches Existenz verteidigt, sondern seine zukünftige Existenz in der Körperschaft von Ideen, die nach seinem Tod weiter existieren. Und das ist, was in der Generation fehlt. Und das ist, was wir tun, was man reflektiert sah in dem Ergebnis der letzten Wahl, der Zwischenwahl. Die entscheidende Rolle, die von der vermehrten Wählerschaft von jungen Amerikanern zwischen 18 und 35 in zwei Gruppen, zuerst zwischen 18 und 25 und dann zwischen 25 und 35 sieht. Wenn sich die Statistik ansieht und wie die Leute wählen gegangen sind, dieser Wahl und der davorgehenden Wahl, sieht man, es gibt eine revolutionäre Veränderung, dass eine neue, erwachsene Generation die Grundlage stellt für eine neue Führung in der Politik der Nation als Ganzem und der Politik der Welt. Das heißt, wir haben diese 68er aus ihrem Schlaf geweckt und ihren fetten Träumen. Und man sagt ihnen, hey, komm wieder ins Leben zurück. Sei nicht dein ganzes Leben tot. Komm wieder ins Leben. Gebe dich der Zukunft deiner Nation hin. Was wir tun müssen, muss über nicht weniger als die nächsten 50 Jahre getan werden. Wir brauchen eine Politik, diese Nation und die Welt über die nächsten 50 Jahre wieder aufzubauen. Und wir müssen begreifen, dass in unserer Zeit wir den Entwurf annehmen müssen und die Grundlage legen müssen für die Zukunft der Menschheit. In dem Sinne, wie Franklin Roosevelt versuchte es zu tun, als er 1933 ins Weiße Haus eintrat. Das ist unsere Mission. Und das ist das, was uns bevorsteht. Weil da wir jetzt gerade keinen Präsidenten haben, sondern irgend so ein Ding, der wie so ein Charakter aus dem Comicbuch ist, er sitzt dort und faselt irgendein unzusammenhängendes Zeug, was er selbst noch nicht mal versteht. Er braucht Pflege. Er hat nicht die elterliche Pflege erhalten, die man bräuchte. Also brauchen wir Stiefeltern für ihn sozusagen. Wir müssen ihn rausholen von dem, was er tut. Wir werden ihn nicht erschießen, er ist ein Mensch. Er ist nur ein kranker Typ. Was macht man mit einem kranken Typen? Man versucht ihm zu helfen. Erstmal müssen wir ihn von seinem schrecklichen Job befreien, den er da hat. Der Vizepräsident, ihn und seine Frau sollten wir des Nachts anketten und uns einen schönen, glänzenden, neuen Vizepräsidenten besorgen. Wir haben das noch nicht erfolgreich hinter uns. Aber vielleicht schaffen wir das in der nahen Zukunft, wo Cheney hingeht. Wir müssen diese Perspektive in der Zwischenzeit haben. In der Zwischenzeit müssen wir sagen, was machen wir im Abgeordnetenhaus und im Senat, diesen Institutionen? Was machen wir, um diese Nation sicher durch die nächsten 90 Jahre oder weniger zu bekommen? Die Hauptsache, mit der wir umgehen müssen, abgesehen von dieser Gefahr eines Krieges, die ein Nebenprodukt dieser allgemeinen Krankheit sind, wir müssen erkennen, trotz aller Widerstandes gegen diese Realität, Wir sind jetzt in der Endphase eines allgemeinen, weltweiten, systemischen Finanzzusammenbruchs. Das ist keine Depression, es ist eine Zusammenbruchskrise. Das heißt, wenn wir nicht bestimmte Reformen in Institutionen machen, haben wir eine Situation, in der die Welt zusammenbricht, physisch, als Ergebnis der wirtschaftlichen und finanziellen Situation. Das heißt, wir müssen das Finanzsystem verändern. Wenn wir das nicht tun, gehen wir in ein endloses Rutschen, in einen biologischen als auch finanziellen Kollaps. Das ist schlimmer als eine Depression. Es ist eine Zusammenbruchskrise, vergleichbar mit dem, was Europa erlebt hatte Mitte des 14. Jahrhunderts. Das sogenannte neue, finstere Zeitalter. Das ist, was der ganzen Welt bevorsteht, wenn wir nicht tun, was getan werden muss. Und es kann nicht getan werden von irgendeinem anderen Ort, außer genau hier in den USA. Es muss getan werden, im Wesentlichen im Kongress. Und der Kongress ist im Augenblick nicht geneigt, diese Arbeit zu machen. Sie hätten gerne eine Liste unserer Prioritäten. Sie kennen das. Wie kann man das jetzt anordnen? 1, 2, 3, um diese Teile sozusagen zusammenzustellen und denken, dass das irgendwie funktionieren würde. Es wird nicht funktionieren. Das heißt, was der Kongress versucht zu tun, und mehr Republikaner schließen sich den Demokraten an, einige der lokalen Angelegenheiten, der regionalen Angelegenheiten zu nehmen und sie eins nach dem anderen abzuarbeiten. Es wird nicht funktionieren. Das Wichtigste, zwei Dinge sind da. Zuallererst, eine Wirtschaft sollte keine Geldwirtschaft sein. Eine Wirtschaft bedarf das Nutzen von Geld, um die Aktivität in den verschiedenen Regionen zu koordinieren, in einer Nation als Ganzem. Und eine Nation als Ganzes ist eine physische Wirtschaft, nicht eine Finanzwirtschaft. Der Unterschied hier zwischen dem britischen oder dem anglo-holländischen System, das ein Geldsystem ist, das heißt, ein System, das darauf gründet, auf der Autorität des Geldes an sich. Das heißt, du musst dich so verhalten, wie das Geld will, wie du dich verhältst. Das ist das britische System. Das ist, was uns heute zerstört. Das amerikanische System ist dem genau gegenübergestellt. Das genaue Gegenteil ist eine physische Wirtschaft, keine Geldwirtschaft. Wir benutzen ein Geldsystem genauso wie die Einwohner von Massachusetts vor 1688 ein Geldsystem, ein Scriptsystem erschafften, um den Umlauf von Produktivität und Waren zu befördern. Das ist auch, womit Benjamin Franklin sich auseinandersetzte, als er über den Nutzen von Papiergeld schrieb. Wir sind kein anglo-holländisch-liberales System und wir sind auch kein marxistisches System. Marx war ein Student und ein Verteidiger, ein rebellischer Verteidiger des britischen Systems. Wenn ein Brite oder ein anglo-holländischer Liberale oder eine marxistische Ableitung davon sind alles monetaristische Systeme, die auf dem Begriff des Geldes basieren, des Wertes von Geld als ein Ersatz für physischen Wert. Die Idee, dass Geldwert irgendwie einen physischen Wert repräsentiert. Die meisten von uns wissen, dass das vollkommener, dass es eine Narretei ist. Das ist Wahnsinn. Wenn man sich die Kurven anguckt, sozusagen der Entwicklung der physischen Produktivität, sieht man, dass der physische Output pro Kopf und pro Quadratkilometer der US-Territoriums, der Landschaft, sich nach unten beschleunigt. Wohingegen der Geldteil der Wirtschaft sich immer weiter nach oben bewegt. Es ist schon lange am Mond vorbei. Es ist schon am Mars vorbei und wir wissen nicht, wohin es schießt. Das heißt, als Ergebnis dieser Situation haben wir eine Situation, in der was die amerikanische Wirtschaft konfrontiert, ist, dass die Menge an Schulden, an Geldschulden, die heute ansteht, so groß ist, dass der Federal Reserve System die Berichterstattung über die Geldmenge M3 unterdrückt hat. Weil es repräsentierte, einfach sichtbar machen würde, diese vollkommen wahnsinnige Spekulation von Geld in elektronischen Raten verhindert hat, dass diese Wirtschaft schon lange in die Luft geflogen ist. Aber diese Wirtschaft geht nicht nur nicht in die Luft, sondern man baut im Grunde genommen eine Sprengladung auf. Denn sozusagen das Verhältnis zwischen der Produktion und den Preisen auf der anderen Seite, im Grunde genommen die Sprengladung ist, die zeigt, dass das System vollkommen am Ende ist. Wenn man dieses Finanzsystem retten will, wird man in der Hölle landen und wahrscheinlich sehr schön, sehr schnell. Das heißt, wir müssen das internationale Geldsystem liquidieren. Wie macht man das? Naja, die Art und Weise ist, man geht zurück zu den Prinzipien der physischen Wirtschaft als Denkart. Und dann macht man das, was Roosevelt gemacht hat, aber man muss weitergehen, weil die Situation ist schlimmer als damals. Man bringt das gesamte System in ein Insolvenzverfahren. Wir in den USA, wenn wir überleben wollen, müssen nicht, also in den nächsten Monaten nicht ein weit entferntes Programm. Wenn wir überleben wollen, wird die Bundesregierung das Federal Reserve System in Regierungshand nehmen, in Insolvenz. Und wir werden das tun, um einen super Bankenkollaps, den wir in jeder großen Bank in den USA haben, zu verhindern. Alle großen Banken sind im Begriff, unterzugehen. Sie können nicht erhalten werden. Das heißt, um eine Katastrophe zu verhindern, eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe, müssen wir diese Banken in Regierungshand nehmen, zur Reorganisation in der Insolvenz, im Bankrott. Wir tun das, um die kontinuierliche Funktion dieser normalen Banken in ihrer normalen Funktion im Verhältnis zur Wirtschaft als Ganzes aufrechtzuerhalten. Die Leute müssen bezahlt werden. Die Leute müssen ihre Arbeit behalten können. Aber wir werden dieses Ding in der Insolvenz halten. Und die Bundesregierung kann das tun, indem sie das Federal Reserve System als Ganzes in Insolvenz nimmt und es reorganisiert. Das ist die Macht der Regierung, den Bankrott zu ordnen. Wenn man das nicht tut, wird man nicht die USA retten und nicht dieses System retten. Das ist nicht eine weit entfernte Perspektive, das ist jetzt. Innerhalb der nächsten 3 Monate müssen wir den Punkt der Krise erwarten, wo wir entweder sagen, das System ist bankrott und es reorganisieren oder direkt ohne Rückfahrkarte in die Hölle gehen. Das ist die Situation. Den Mut muss man haben und das Wissen muss man haben, das zu tun. Und dann muss man realisieren, dass eine Wirtschaft keine Geldwirtschaft ist. Geld ist ein Mechanismus, der eigentlich reguliert gehört unter einem Satz von Politik, die man als das System fairen Handels kennt. Wir müssen erkennen, dass Geld ein Idiot ist. Geld kennt keinen physischen Wert. Das heißt, wir regulieren Geld durch ausgewählte Steuerpolitik, Subventionen, Tarife, sodass dieses Finanzsystem reguliert wird, um zu versuchen, sozusagen in Wertebereichen zu bleiben, die physischen Werten entsprechen. Und vor allem will man versichert sein, dass die Bevölkerung in der Lage ist, ausreichend zu verdienen und physische Güter zu produzieren, zu überleben. Man will nicht, dass Industrie sich wegen Preiswettkampf schließt. Das heißt, man hat Tarife und Steuerpolitik, um zu versichern, dass ein Unternehmen nicht gezwungen ist, sein Produkt zu verkaufen unterhalb seiner Produktionskosten, dass es seine Kapitalinvestition erhalten kann. Dafür hat man Regulierung. Man hat andere Regulierungen, um zum Beispiel zu versuchen, Lohnniveaus zu halten. Man will nicht, dass Familien in den Bankrott gehen, damit normale Familien, normalen Gemeinschaften überleben und fortschreiten können. Und das kann nur durch die Macht der Regierung zur Regulierung der Wirtschaft, insbesondere auch der Finanzwirtschaft, zu regulieren. Diese Fähigkeit für die Zukunft unserer Gesellschaft, das ist, was wir wollen. Wir müssen auch einen besonderen Lohn sozusagen aussetzen für Kreativität, für Erfinderreichtum. Wohingegen ein nahe gehaltenes Unternehmen, diese Wirtschaft hat eine Persönlichkeit. Ein großer Konzern hat keine Persönlichkeit im Gegensatz zu einem kleinen Unternehmen. Das heißt, was man bevorzugt, sind die nahegehaltenen Firmen, normalerweise mit weniger als 200 Angestellten, die wirklich nahe gehalten werden, wo die Zukunftsorientierung grundlegend ist, wo die Führer dieses Unternehmens das Entscheidende ist. Sie sehen eigentlich im Grunde genommen an die Zukunft, die sie aufbauen mit der Produktion, die Zukunft der Gemeinde, in der sie operieren und der Nation. Sie denken an eine zukünftige Führung dieses Unternehmens, eine Kontinuität, die man entwickelt. Sie sind Teil einer Gemeinde von ähnlichen Entitäten, die zusammenarbeiten, damit die regionalen Ansprüche der Gemeinde auch angesprochen werden. Was stimmt nicht mit dem Schulsystem beispielsweise? Sind normalerweise die lokalen Mittelständsunternehmen Teil dieser Diskussion? Was können wir tun, um die Dinge in unserer Gemeinde zu verbessern? Das hat man eine nationale Herangehensweise von oben in der Politik, aber von unten nach oben hat man die Umsetzung derselben Idee in den lokalen Regionen sozusagen repräsentiert. Ein Begriff davon, dass Leute kombiniert als Nachbarn in ihrer Gemeinde zu funktionieren, die Verantwortung für vieles, was in ihren lokalen Kreisen und Bezirken und so weiter anfällt, zu erledigen. Das heißt, man will, dass die Leute sozusagen wirklich das Physische produzieren, was sie brauchen, und mehr eine Erkenntnis erlangen, dass Leute, die als Investoren, Anführer in der Industrie, auf ihre Bedürfnisse eingehen und die wirtschaftlichen Interessen ihrer Stadt, ihres Bezirks verteidigen. Wir brauchen das, Leute, die von diesem Standpunkt über das Interesse der Nation als Ganzes nachdenken und die sich mit der Führung der Nation als Ganzen auseinandersetzen und damit besorgt sind. Das ist die traditionelle amerikanische Art, so wie Hamilton das auch berichtet hat. Alexander Hamilton als Finanzminister in seinem Bericht über das Manufakturwesen. Das Ziel ist physisch. Denn die Vermehrung der physischen produktiven Fähigkeiten der Bevölkerung kommt nicht von der Verbesserung der Fähigkeit zu stehlen. Die Produktivität kommt durch die Verbesserung der Produktivkräfte der Arbeit pro Kopf der Bevölkerung. Und dafür braucht man eine wirtschaftliche Umgebung, die ihnen ermöglicht, ihre Produktivkräfte sozusagen zu vermehren und zu verstärken in dieser Region. Man braucht Wassersysteme, man braucht Energiesysteme. Manche dieser Dinge sind privat, manche werden öffentlich sein. Das heißt, alle Elemente der Regierung und der lokalen Regierung ermöglichen eigentlich sozusagen diesen kleinen Unternehmen eine Anstrengung zu nehmen, die den Produktivkräften der gesamten Bevölkerung beitragen. Das ist, was wir hatten als unsere Tradition. Das ist das, was wir als Franklin Roosevelt-Tradition hatten. Das ist, was wir immer noch in den 1950er Jahren hatten, die Idee eines System fairen Handels. Wir haben das verloren, als die 68er an die Macht kamen, die gesagt haben, ach, arbeiten, richtige Arbeit, das ist nichts. Industrie ist schlecht, Produktion ist schlecht, alles stinkt und ist schmutzig. Die Leute, die sich damals nicht gewaschen haben, sagten, Industrie stinkt. Ne, abgesehen von ihrem schlechten Atem weiß man vielleicht nicht so. Das heißt, die Frage hier ist, auf der ich mich mit diesem Bericht sozusagen über die verlorene Kunst des Kapitalhaushalts anspreche, ist, wie funktioniert dieses System? Der andere Punkt, den ich dort unterstrichen habe, der hier absolut entscheidend ist, wenn man sich ansieht, wie die Menschen über die Wirtschaft und über die Gesellschaft nachdenken, denken sie auf eine kartesische Art. Sehen man sich den Fall von 1989, August, September 1998, der Kollaps des Hedgefonds Long-Term Capital Management, eine Spekulation, die drohte, die gesamte amerikanische Wirtschaft zum Einsturz zu bringen. Und mit Bill Clinton unter der Anleitung von seinem Finanzminister Bob Rubin agierten massiv, um damals einen allgemeinen Zusammenbruch des Systems zu verhindern. Sie taten nicht, was sie hätten tun sollen, denn die Feinde der Reform organisierten eine verfassungsmäßige, illegale Verhaftung und Verleumdung des Präsidenten. Und die Korruption der Clinton-Regierung, insbesondere August, September 1998, verhinderte die Clinton-Regierung mit ihrem Finanzminister Bob Rubin davor zu handeln, wie sie wussten, sie hätten eigentlich handeln müssen, um diese Infektion dieses Krankensystems loszuwerden. Bob Rubin ist kein Politiker, er ist ein Banker. Was sie damals taten, war, sie passten sich der politischen Realität von dem, was sie nicht erlaubt waren zu tun, was sie hätten tun müssen, um entsprechend irgendwie mit dieser Situation umzugehen. Aber sie hätten es tun müssen eigentlich. Als George Bush reinkam und als Ergebnis des Kollapses dieser neuen Marktblase, wo man also die Perspektive hatte von diesem armen Al Gore mit diesem sexuell ambivalenten Figur Joe Lieberman. Ja, und das war reflektiert in der sehr zweifelhaften Wahl von George W. Er hatte sehr, sehr zweideutige Demokraten. Ja, hatte man also sozusagen war sie nicht klar, ob sie dem Untergang geweiht werden würden oder nicht. Und damals sind also die Leute dann hingegangen und haben das gewählt, was sie ganz sicherlich zum Untergang verurteilen wird, Cheney und Bush. Das heißt, die Frage wurde nie geklärt. Wir sind jetzt an dieser Zeit angekommen, nach 6 Jahren unter Bush, wo wir alles verloren haben. Es ist weg. Wir können nichts mehr machen innerhalb dieses Systems. Das heißt, wir müssen zurück zum amerikanischen System. Wir müssen zurück zu den Ideen, die allgemein akzeptiert waren unter Franklin Roosevelt, als wir in den Krieg zogen. Ideen, die gut funktionierten, selbst nach Roosevelts Tod, wenn sie benutzt wurden, bis Mitte der 60er Jahre. Dahin müssen wir zurückkommen. Wie beispielsweise John Kennedy, als er seine bemannte Mondlandung startete. Das muss der Maßstab sein der Politik, dass man immer ein physisches Ziel hat. Eine Generation in der Zukunft. Das ist eigentlich das Benchmark, der Maßstab des Denken, die in die Zukunft gerichtet ist. Und man mobilisiert die Menschen um ihren Begriff von Unsterblichkeit. Ihre Unsterblichkeit liegt in dem, von dem, was die Leute denken, was sie heute tun, für die Zukunft der Menschheit. Das Moralische im Denken ist nicht kurzfristig, es ist langfristig. Warum geht man in die Universität? Für die langfristige Wirkung für das ganze Leben. Warum habt ihr die meisten Universitäten heute abgelehnt? Weil sie euch keine langfristige Perspektive im Leben bieten. Das ist, was notwendig ist. Ja. Aber die Menschen denken in Begriffen nicht so sehr der Gesellschaft als ein Prozess, sondern heute denken sie über die Gesellschaft als einen Dschungel, wo der Konflikt und der Krieg natürlich ist. Ja, Wettbewerb gut ist beispielsweise, ja, selbst wenn es Diebstahl ist. Das ist die Art, wie es funktioniert. Sie denken teilweise nicht über Fortschritt nach. Also Myron Scholes beispielsweise, oder die Black-Scholes-Formel, wie sie von LTCM benutzt wurde. Die meisten Wirtschaftswissenschaftler, die Vorhersagen machen heute, sind Idioten, genau wie Myron Scholes. Weil man annimmt, dass sie kartesische Denker sind. Sie sind Statistiker. Sie denken in mathematischen, statistischen Begriffen, dass man die Zukunft projizieren kann, dass man einen Trend nimmt von irgendwelchen Billardkugeln und davon die Zukunft vorhersagen kann. Es ist inhärent inkompetent. Wie die Wirtschaft funktioniert, ist innerhalb von Grenzbedingungen. Wir treten immer an Grenzen heran. eine Grenze. Und wo wir diese Grenze erreichen, ist ein Zusammenbruch unabwendbar, wenn wir nicht die Grenze verändern. Man verändert die Grenze, indem man ein neues Verhältnis einführt. Oder durch eine physisches, technologische, wissenschaftliche Verbesserung, indem man beispielsweise in die Kernenergie einsteigt, indem man in die Fusion einsteigt, indem man in eine Isotopenwirtschaft einsteigt, indem man die Versorgung des Planeten mit Rohstoffen verbessert, indem man die Versorgung verbessert des gesamten Lebens. Man soll sich nicht über die Umwelt beschweren oder sie schützen, sondern man muss die Veränderung. Man muss die Umwelt nicht anbeten, man muss die Veränderung. Sie stinkt. Das heißt, die Art und Weise, wie ich Vorhersagen mache, und ich habe bisher in keinem langfristigen Vorhersagen Fehler gemacht, aber ich vorhersage auf eine Art und Weise, die sie nicht mögen, weil ich immer diese Grenzbedingungen aufzeige und sage, wir treffen auf eine Grenzbedingung, also gibt es eine Krise. Und ich habe immer auf der Grundlage zu erkennen, wie das System funktioniert, in Verhältnis zu einer Grenzbedingung. Das nennt man dynamische Analyse, von der die meisten Leute keine Ahnung haben. Von dynamischen Vorhersagen. Und die meisten Leute in Regierung haben keine Ahnung davon, in dynamischen Begriffen zu denken. Das ist das, was die jungen Erwachsenen und die Larouche-Jugendbewegung studieren. Sie arbeiten Stück für Stück, zum großen Teil, haben sie durch die antiken griechischen Wurzeln moderner Wissenschaft durchgearbeitet, sind direkt in das Wiedererleben, Seite für Seite, Kapitel für Kapitel, den Prozess der Entdeckung der modernen Astrophysik durch Johannes Kepler. Sie leben das nach. Sie sagen nicht, ich habe das gelernt. Sie erleben die Spannung dieses Augenblicks, wo sie an eine Seite kommen, ein Kapitel, und es ist eine ungelöste Frage gestellt ist. Was ist die Antwort? Sie müssen ihren Geist benutzen, wirklich die Antwort herauszufinden. Dann gehen sie aufs nächste Kapitel. Oh, wir verstehen es immer noch nicht, aber es ist ein großes Problem. Sie sehen das Problem. Und das beginnt schon in dem ersten Buch, in der neuen Astronomie, die Frage des Ausgleichskreises, was eine Krise erzeugt. Die Position der Sonne, der Erde, des Marses. Wenn man das versucht, als Ausgleichskreis zu messen, dann gibt es immer wieder nur Tilt. Gibt es keine Lösung zu. Stößt man immer den Kopf gegen die Wand. Und dann arbeitet man weiter darüber hinaus, über die Harmonie der Welten, über Carl Friedrich Gauss und die Ausarbeitung der dynamischen Methoden durch Bernhard Riemann. Diese Leute arbeiten daran und werden dieselbe Erfahrung haben. Das heißt, jetzt haben wir eine Grundlage für das Verständnis moderner Wissenschaft. Sie werden viele Sachen nicht wissen, aber sie werden das grundlegende Prinzip der modernen Wirtschaft verstehen und sie werden in den Begriffen denken können, in denen die meisten Menschen heutzutage nicht denken können. Die meisten Professoren in wissenschaftlichen Bereichen sind nicht in der Lage, in den Begriffen zu denken. Das heißt, das Prinzip hier ist eine neue Generation, eine junge Generation in 18 bis 35 Jahren selbst reflektiert, selbstbewusst verantwortlich zu werden für die Zukunft der Menschheit und alle anderen Generationen der bestehenden Gesellschaft darin zu involvieren, die physischen Veränderungen in unserer Wirtschaft durchzuführen, die uns neue Prinzipien, höhere Prinzipien liefern, die als eine höhere Produktivität pro Kopf liefern, sodass wir in ein System der Zusammenarbeit anstatt des Konfliktes gehen und dass die Leute ihre Persönlichkeit darauf gründen, ihre persönliche Identität zu finden in dem zukünftigen Wohlergehen der Menschheit. Dieselbe Frage, die meine Vorfahren aus England und Frankreich nach Neuengland und Quebec gebracht hat. Einen Platz zu finden auf diesem Kontinent, in einem sicheren Abstand der Oligarchen in Europa, wo sie die besten Leistungen der gesamten europäischen Zivilisation nehmen könnten und sie selber zu verkörpern in einem neuen Land, wo sie die Erhebung, die Veredelung der Menschheit organisieren könnten, um sie zu befreien von dem Fluch der Oligarchie, die noch heute existiert in Europa. Vielen Dank.
Thank you very much for those remarks. Let me just repeat for people, some of whom may be with us for the first time today, what the general format is that we will adopt. For people who are here gathered with us in the live audience, if you have questions for Mr. LaRouche, please feel free to submit them. I need you to simply write down your question. If you want me to read the question, then write it out. Pat has index cards for people who would like to do this. If you want me to ask the question, just write it out, identify yourself, and I will try to take your question in turn. If you want to ask the question yourself, that is also okay. I just need your name and who you represent, if you represent anybody besides yourself, and the topic on which you'd like to address Mr. LaRouche.
Über das Sie sprechen wollen, weil wir versuchen werden, die Fragen zu gruppieren. Und für diejenigen unter Ihnen, die über das Internet zuschauen, Sie können auch Fragen stellen und werden versuchen, darauf zurückzukommen. Wir haben eine Menge von Fragen für Herrn LaRouche, die von verschiedenen Instituten in Washington kommen. Die große Mehrheit davon kommt von den neuen Mitgliedern des Kongresses, vor allen Dingen sowohl des Repräsentantenhauses als auch des Senats. Und natürlich gibt es auch ein paar Fragen von alten Freunden im Regierungsviertel in Washington.
As people would expect, a number of questions have come in that relate to
wie man erwarten konnte, haben wir ein paar Fragen bekommen, die sich auf George Bushes Rede letzte Nacht beziehen. Und ich werde zu diesen Fragen kommen, aber ich würde gerne beginnen mit Fragen, die sich direkter auf die prinzipiellen Themen beziehen, die Herr LaRouche gerade heute angesprochen hat. Für diejenigen unter Ihnen, die die Möglichkeit noch nicht hatten, LaRouches Aufsatz über die verlorene Kunst des Kapitalhaushalts zu lesen, ich möchte ihn hiermit mitteilen, dass es erhältlich ist, sowohl als Weißpapier als Ausdruck, und dass es außerdem in der zweiten Ausgabe dieses Jahres im Executive Intelligence Review ist. Es ist natürlich auch auf unserer Internetseite verfügbar, und ich würde die Leute auffordern, nicht nur es selbst zu lesen, sondern auch unter ihren Freunden und Bekannten zu zirkulieren. Lynn, die erste Frage kommt von der Senatsseite, von Demokraten, von einem neuen demokratischen Senator. Seine Frage ist die folgende. Herr LaRouche, wie Sie wahrscheinlich wissen, gibt es zwei Lager, die die Umgebung hier in Sachen Wirtschaftspolitik zu dominieren scheinen. Auf der einen Seite haben wir die ausgeglichenen Haushaltsfreaks, die darauf bestehen, dass jede Art von Ausgabe mit Einnahmen abgedeckt werden muss. Die scheinen nicht gerade glücklich zu sein. Das andere Lager nimmt die Position ein, dass das Defizit verdammt werden soll. Und offensichtlich, wie das ausschaut, haben Sie einen neuen Weg vorgeschlagen mit dem Kapitalhaushalt. Ich habe eine spezifische Frage. Wo stecken wir die massiven Kosten hin, die benötigt sind, um die Bevölkerung zu unterstützen, gerade die Sektionen der Bevölkerung, die in massive Armut gerutscht sind und die jetzt nicht direkt arbeiten, die jetzt zum Beispiel Kinder sind oder die Mütter sind, die auf ihre Kinder aufpassen. Und soweit wie ich das verstehe, gehören diese Leute nicht dazu, was Sie den Kapitalhaushalt nennen. Aber diese Leute, um die muss sich gekümmert werden, offensichtlicherweise. Könnten Sie da etwas, ein paar Ratschläge geben? Das ist eine Frage, wo es dabei geht, um die Zukunft zu denken, nicht nur um die Gegenwart. Und jede Art von Lösung zu dieser Frage, dieser Art von Fragen, muss dabei im Hinterkopf behalten, dass wir in eine Periode eintreten, wo das generelle Finanzwirtschaftssystem zusammenbricht, wo alles davon abhängen wird, inwiefern die Bundesregierung gewillt ist, das Finanzsystem zu reorganisieren, ein Bankrottverfahren des Finanzsystems durchzuführen und die Massen von Schulden zu reorganisieren. Zum Beispiel, wir werden nicht in der Lage sein, die Glücksspielschulden zu bezahlen. Derivatschulden zum Beispiel sind größtenteils Glücksspielschulden. Die kommen aus keiner Art von Produktion oder nützlichen Dienstleistung. Es ist einfach Glücksspiel. Und ein Großteil unserer Wirtschaft ist ein Casino geworden, was Las Vegas klein erscheinen lässt, obwohl das ein Teil der Wirtschaft ist. Ein Glücksspiel wird als eine Art und Weise gesehen, Einnahmen zu machen, Steuern einzunehmen. Und die Leute haben Casinos gebaut und nicht die Deiche gebaut in New Orleans. Erstens müssen wir also das System reorganisieren. Eine Sache dabei wird sein, die größten Teil von Finanzderivaten einfach aus dem Fenster zu werfen. Hedgefonds zum Beispiel, die müssen eliminiert werden. Ähnliche Sachen müssen eliminiert werden. Die sitzen da herum, die liegen da herum, aber tun nichts. Wir müssen die Wirtschaft von diesen großen Parasiten befreien. Wir müssen zum Kern kommen, zur produktiven Wirtschaft. Große Kapitalinvestitionen brauchen werden, um diesen produktiven Sektor zu vergrößern, auszuweiten. Das heißt, wir gehen in einen Erweiterungsmodus, einen produktiven Erweiterungsmodus, wobei wir sagen, dass wir mit dem Kredit der Bundesregierung in einer Lage, wo wir das Finanzsystem reorganisieren, Kredit rausgeben. Wir werden Massen von Kapitalhaushalten schaffen, die verschiedenen Industrien und im Aufbau von generellen produktiven Sektor zugeteilt werden. Und die Idee dabei ist, die Pro-Kopf-Ration von Kapitalaktivität zu erhöhen. Produktiver Kapitalaktivität. Und vor allem den armen Leuten in diesem Land zu helfen. Die müssen am Leben bleiben, um zum Beispiel die Kinder zu ernähren und für sie zu sorgen. Wir müssen sie beschützen. Aber die Idee jetzt hier ist, wir müssen das Verhältnis pro Kopf und pro Haushalt vergrößern. In dem Sinne, dass das billige Dienstleistungen verringert werden müssen und das zunehmend ersetzt wird durch hochqualifizierte, ausgebildete Arten von Arbeit. Produktive Arbeit. Was ich also im Jahr 2005 vorgeschlagen habe, ist, dass die Bundesregierung eingreifen soll, weil die Autoindustrie den Hügel hinabschlitterte. Ich sagte, lass uns die Kapazität nehmen, die wir in der Autoindustrie haben. Die Bundesregierung sollte eine Institution schaffen, und dann diese dazu benutzen, um hochtechnologische Sachen damit zu tun. Und mit dieser Art von Sache, vor allem die Jugendlichen, die größtenteils arbeitslos sind, von der Straße zu holen. Weil wir müssen diesen Jugendsektor vor allen Dingen, wir müssen sie aus der Zerrüttung rausholen, aus dieser Degradierung, unter der sie zurzeit leben. Wir müssen sie in etwas hineinbringen, wo sie etwas für sich selbst, für die Zukunft bilden können, bauen können. Das ist also eine Art Kapitalinvestition in diese jungen Leute. Das heißt, die Hauptsache ist das Verhältnis von physisch produktiven Leuten in der Arbeiterschaft zu erhöhen im Verhältnis zu denen, die nicht produktiv sind.
Was machst du?
In jedes Hotel. The kangaroos will applaud.
We don't need most of the services that are being supplied. Wir brauchen nicht die meisten Dienstleistungen, die heute gemacht werden, diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Weg damit. With aid of the federal government, for example, if you take the automobile industry, which eröffnet neue Möglichkeiten. Die Bundesregierung zum Beispiel. Wir haben den Werkzeugmaschinenbau innerhalb der Automobilindustrie. Und die Automobilindustrie funktioniert im Sinne von Gemeinschaften. Das sind Gemeinschaften von Leuten, die von kleineren Betrieben abhängen, die Art Hilfsbetriebe sind, Hilfseinheiten für die Automobilindustrie. Das heißt, die Automobilindustrie hängt vor allen Dingen von dem Werkzeugmaschinenbau ab, vor allen Dingen in Gegenden wie Indiana, Ohio und so weiter. Diese Staaten müssen wir retten, wir müssen die Produktion im Gang halten. Wir haben zum Beispiel eine Fabrik Lockport in New York, dem Staat von New York. Es hat damals im Krieg Flugzeuge hergestellt, aber es konnte auch Dämme und Schleusen produzieren. Und hat alle möglichen Arten von Kapazitäten, die es in der Gemeinschaft anwenden konnte. Die haben einen großen Beitrag geleistet. Die gesamte Luftfahrt und ähnliche Industrien. Da haben wir eine hohe Dichte von Technologie. Und bei der Sache, diese Leute haben Familien, leben in Gemeinschaften. Und da wir den Werkzeugmaschinenbau in dieser Sektion haben, dort wo die hingehen, dort werden auch die Leute hingehen. Und wir wollen die Leute in einer Gemeinschaft behalten. Wir wollen sie nicht demoralisieren. So organisiert man diese Sache also. Wir wollen auch die Auslagerung, das Outsourcing beenden. Wir wollen keine Deregulierung. Bringt das Outsourcing um. Was haben wir denn gemacht? Wir haben die Produktion nach China verlagert. Und man sagt, das hilft China. Es macht es überhaupt nicht. Es macht sie von uns abhängig wie eine Sucht. Man vergleicht den Anstieg der Nettoproduktivität in China durch die Auslagerung unserer Arbeiter und vergleicht das mit dem, was in den Vereinigten Staaten passiert. Und generell zusammengenommen ist das ein Kollaps. Und das ist das generelle Muster, wenn man in Mexiko schaut. Man senkt die Produktivität der Leute hier in den Vereinigten Staaten. Das heißt, diese Ideen der Globalisierung, die eine anglo-holländische, liberale, imperiale Idee ist, davor müssen wir uns verteidigen. Gegen diese Outsourcing-Manie. Das ist eine Form von Imperialismus. Nämlich die Kultur von den weit entwickelten Kulturen zu nehmen und das zu verschieben zu den am wenigsten entwickelten Leuten der Erde. Man verschiebt die Konzentration auf hochproduktive zu sehr niedrig produktive Gegenden. Und dabei senkt man die Nettoproduktivität der Erde. Gar keine gute Idee. Das haben wir aber gemacht. Deswegen brauchen wir ein protektionistisches System. Wir müssen die Wirtschaft schützen, und zwar durch Industrien, die wir unterstützen, in dem Sinn. Wir bringen diese Art von Produktion in Gang, in jedem Teil des Landes, um dafür zu sorgen, dass jeder Staat in unserem Land funktioniert. Dass das ganze Land damit funktioniert. Das ist eine Art zu denken, wie es Franklin Roosevelt gemacht hat. Aber die Idee ist immer, die physische Produktivität pro Kopf und pro Quadratkilometer in den Vereinigten Staaten zu erhöhen. Das heißt, wir investieren in die Zukunft. Jetzt ein typischer Idiot versteht keine Investition. Er denkt darüber nach, als am Börsenmarkt zu investieren oder eine andere ähnliche Sache. Man sieht das mit der Immobilienblase in den Vereinigten Staaten, die gerade sich an einem katastrophalen Kollaps Zustand befindet, genau wie der Rest der Wirtschaft. Was passiert? Man hat eine spekulative Entwicklung der Nominalwerte der Hypotheken, aber es ist alles Müll. Das geht nirgendwo hin. Und diese Häuser, wofür diese horrenden Preise bezahlt werden, sind Hütten, die zusammengetackert sind.
So, this stuff.
Und das ist der sogenannte Nominalwert, Teil des Nominalwerts der amerikanischen Wirtschaft. Aber das ist Müll. Und das zeigt sich jeden Tag mehr, wo nämlich diese Blase zusammenkracht, platzt. Und der Bundesregierung muss erlaubt werden, Kredit zu schaffen. Wir müssen die Wirtschaft regulieren, sodass sie nicht verrückt wird, dass es in die richtige Richtung geht. Wir müssen uns die Leistung der verschiedenen Leute anschauen, sodass wir eine Gemeinwohlorientierung haben, dass wir eine langfristige Ausrichtung haben, dass wir darüber nachdenken, wo führt uns das längerfristig hin, dass wir die Produktivität pro Kopf erhöhen, dass wir unseren Weg aus dieser Depression herausarbeiten, aus dieser Finanzkrise herausarbeiten, indem wir die physische Wirtschaft aufbauen. Wir werden sehr erfinderisch sein. Wir werden wieder zu den Reißbretter beginnen, wo Ideen darauf präsentiert werden. Und diese Verantwortung liegt vor allen Dingen beim Repräsentantenhaus. Eine Institution im Kongress zu bekommen, wo diese Fragen konfrontiert werden, wo alle Statistiken, die verfügbar sind und alle verschiedenen Arbeiter und die Qualität verfügbar sind und dann an diese Fragen herangegangen wird, wie wird die Qualitäten der Menschen erhöhen. Und dann, so können wir die Sachen in Gang bekommen. Wird 4, 5, 6 Jahre brauchen. Sind Gesetze erlassen und so weiter, wie bei Franklin Roosevelt. Man kann da zurückschauen. Es gab nicht mal einen Stift in seinem Büro, als er da das Büro betrat. Er fing aber sofort an. Wir müssen es ähnlich machen. Und mit Harry Hopkins Hilfe ist er durch die Sache hindurchgegangen. Schritt für Schritt die größte Maschinerie aufzubauen, die Welt jemals gesehen hatte, binnen eines Jahrzehnts. Und das ist die Art von Herausforderung, die jetzt vor uns liegt. Wenn wir eine Hoffnung haben, dann können diese Sachen können gelöst werden. Wir müssen immer mehr junge Leute in diesen Prozess hier hineinbringen. Junge Erwachsene zwischen 18 und 35. Weil es wird die Institutionen, vor allem die der Regierung, verjüngen. Die werden da nicht rumsitzen und darauf warten zu sterben. Wir haben einige mehr Fragen. Eine Frage kommt von dem Wirtschaftskomitee, das überparteilich ist, nicht überparteilich, sondern von beiden, sowohl vom Repräsentantenhaus als auch Senat, Mitglieder hat. Wir haben, Herr LaRouche, wir haben ein Rekordhandelsdefizit. Es war über 48 Milliarden Dollar und über 53 davon kommen aus China. Auf der einen Seite realisieren wir, dass es ein Ergebnis des gesamten Produktivitätskollapses ist und dass das angesprochen werden muss. Aber es ist ja auch unbestreitbar der Fall, dass China in einer unfairen Weise ihre Währung manipuliert. Und wir werden eine Anhörung in unserem Komitee haben zu dieser Sache, zur Manipulation der Währung. Stimmen Sie zu, dass während wir die richtigen Schritte zur Rettung der amerikanischen Wirtschaft und Produktivität unternehmen, dass wir auch eine harte Herangehensweise an Beijing und deren Währungspolitik brauchen? Wir haben das Problem geschaffen. Es wurde nicht durch China geschaffen. Es waren die anglo-holländischen Liberalen, die Briten, die dieses System geschaffen haben. Die Idee war ja, China zu kontrollieren, und zwar als eine Kraft gegen die Sowjetunion. Das war die ursprüngliche Idee. Unter Nixon. Erinnert euch, China hat sehr viele arme Leute. Und die haben immer noch eine Riesenanzahl von armen Leuten. Sie brauchen einen Anstieg in ihrer Beschäftigung, und zwar jedes Jahr. Wenn sie das nicht haben, haben wir großen Ärger. Man nimmt es als einen Konflikt hin, aber es ist ein Konflikt, der durch die Dummheit der Vereinigten Staaten geschaffen wurde. Womit haben wir es zu tun? Worauf ich mich bezogen habe in meinem Aufsatz, die verlorene Kunst des Kapitalhaushalts, ist, dass wir haben es mit einem Kollaps des Dollarsystems zu tun haben. Und zwar geht das zurück auf die 30er Jahre und das war dann in den 40er mit dem Bretton Woods System den Dollar als die Hauptnominalwährung des Weltwirtschafts genommen haben. Als der Dollar abgekoppelt wurde vom Gold und ging das trotzdem weiter. Es ist immer noch der Hauptnenner, der Dollar ist immer noch der Hauptnenner in der Wirtschaftssystem. Das heißt, wir müssen uns nicht sorgen mit den Beziehungen mit China, sondern wir müssen um das Wirtschaftssystem, um die gesamte Welt kümmern, weil wir es mit einer Zusammenbruchskrise zu tun haben und alles andere wäre eine Zeitverschwendung. Und diese Ansicht mit China ist falsch. Er versteht das Thema nicht. Es gibt keinen Ersatz für den amerikanischen Dollar als einen Nenner für die Weltwährungssystem. Der einzige Ersatz wäre das anglo-holländische Imperium. Und es ist ein Imperium, es ist unser Feind. Was wir also tun müssen, in einer bestimmten Art und Weise müssen wir in die Sache eingreifen, mit einer Strategie. Wir werden den jetzigen Wert des US-Dollars verteidigen, mit festen Wechselkursen in der Welt, weil wenn der Dollar um 20% zusammenbricht in einer relativ kurzfristigen Zeit, dann wird jeder Teil der Welt zusammenbrechen. Und nicht zusammenbrechen, auseinanderfallen. Weil die alle ihre eigenen Geldsysteme haben und ständig ihre Budgets kürzen und kürzen und kürzen und kürzen und so weiter. Und das endet in einem neuen Mittelalter. Irgendjemand muss ein neues System schaffen, basierend auf dem amerikanischen Dollar, mit festen Wechselkursen, wie bei Roosevelt, der dann Referenzstandpunkt für den Rest der Welt wird. Andererseits fährt die ganze Rest der Welt zur Hölle, wenn man das nicht tut. Das heißt, jegliche Art von Diskussion, von Unterredung mit diesen Leuten, diesem System, ist eine Zeitverschwendung, weil man beschäftigt sich mit etwas, das Zeitverschwendung ist. Und man beschäftigt sich nicht mit der Lösung, die die einzige ist, um die Krise zu lösen ist. Und der US-Dollar ist ein willkürlicher Wert, ist ein politischer Wert, der ist nicht innewohnend dem Dollar. Weil wir sagen, dass wenn wir überleben wollen, brauchen wir einen Dollar mit festen Wechselkursen, weil es keine andere Währung gibt auf der Welt, die diese Funktion ausführen kann. Der Dollar unter Parität ist der Standard für andere Währungen in der Welt. Und es gibt keine andere Währung, die das machen kann. Wenn wir das nicht machen, fährt die gesamte Welt zur Hölle. Das heißt, warum streitest du dich? Das Problem ist nicht China, das Problem ist der Rest der Welt. Unser Problem mit unserem Defizit ist, dass unser Dollar unter Wert steht. Wenn wir nämlich die Initiative ergreifen sollten, um ein neues, festes Wechselkurssystem einzusetzen, dann wird der Dollar sehr wertvoll werden. Das Problem ist fest. Aber man muss in den richtigen Begriffen, mit den richtigen Begriffen umgehen und denken. Aber wenn der Handel zwischen den Vereinigten Staaten und China sich verkleinern wird, dann wird China sich nicht ausweiten, ihre Produktivität nicht ausweiten, ihre Produktion nicht ausweiten. Und China, anstatt Sachen an uns zu exportieren, muss es für seine eigenen Interessen sich selber produzieren. China ist das einzige Land der Welt, das kommunistische Milliardäre hat. Sie sind ein dominanter Faktor in dieser Situation. Es sind kommunistische Milliardäre, die großen Offiziellen, die großen Kunden von der kommunistischen Partei. Und gleichzeitig hat man die ärmsten Leute der Welt in China, genau wie in Indien. Das Problem in Asien ist, dass die asiatische Kultur eine oligarchische Kultur ist. Der Vorteil hier in der amerikanischen Kultur ist, dass es aus Europa kommt, aus einem Streit, den es seit Solon von Athen gibt, nämlich eine Gesellschaft zu entwickeln, die sich auf der Entwicklung der Leute basiert, nicht der Oligarchie. Das war der Konflikt zwischen Sparta und Athen, Lykurgos Sparta und Solons Athen. Das war ein Streit zwischen Oligarchie und Freiheit. Und Europa, selbst dass es durch schreckliche Zeiten durchgegangen ist, hat es diesen Wert etabliert, dass alle Menschen gleich sind, indem sie menschlich sind. Wir sind keine Affen. Also außer ein paar Leuten wie im Weißen Haus, aber die meisten von uns sind menschlich. Wir erkennen dieses Prinzip an. In anderen Gesellschaften wie in China, diese Idee der Heiligkeit des einzelnen individuellen Lebens ist nicht anerkannt, wird nicht praktiziert. Und das ist ein asiatisches Problem. Es ist kein chinesisches Problem, es ist ein asiatisches Problem. Unsere Aufgabe ist es, den Nationen von Asien zu helfen, für sich selbst diese Werte zu etablieren, die wir an uns finden. Das ist unsere Mission. Deswegen werden wir den Wert des Dollars erhöhen. Denn wenn wir den Dollar zum größten Einfluss der Welt machen, zum größten Quelle von Kreditmassen, und die Briten dazu bekommen, ihre Hosen anzuziehen, dann werden wir den Wert des Dollars erhöhen. Das Problem des Wertes des US-Dollars verglichen mit der chinesischen Währung ist ein Problem auf der amerikanischen Seite. Wenn ich euer Präsident wäre, würde ich den Wert des Dollars um eine Menge erhöhen. Also beschwer dich nicht über China. Es ist eine billige Ausrede, es ist kartesisches Denken. Es sind Leute, die diese idiotischen Berichte, diese statistischen, vorhersehenden Berichte glauben. Es ist inkompetent. Das Problem ist, unsere sogenannten professionellen Spezialisten glauben an diesen Müll. Es ist alles Spuk. Wenn ich Präsident wäre, könnte ich dieses Problem lösen und müsste mich nicht mit China streiten, sondern Kooperation betreiben mit China. Ich weiß ein paar Sachen über China. Ich weiß auch ein paar Sachen über Indien, die wichtig sind. Ich habe ein paar dieser Probleme mit Leuten wie Indira Gandhi besprochen damals. Ich kenne die Probleme. Wenn ich euer Präsident wäre, dann hätten wir kein Problem. Ich beabsichtige zurzeit nicht, Präsident zu werden. Und deswegen muss ich aber sicherstellen, dass diese Arbeit gemacht wird, so wie ich es gemacht hätte. So lösen wir das Problem.
Für diejenigen, die uns also aus dem Internet zuhören, sie hören eine Live-Übertragung der Rede hier und des Dialogs von Herrn LaRouche. Sie können Fragen schicken an Herrn LaRouche und wir werden sie also beantworten können, wenn die Zeit es ermöglicht. Hier ist eine Frage, die aus der ähnlichen Richtung kommt, von der Seite des Abgeordnetenhauses und einem neu gewählten Abgeordneten. Die andere Frage war von einem relativ langfristigen Senator. Herr LaRouche, als Bob Rubin uns angesprochen hat, haben wir nicht alles fragen können, was wir gerne gefragt hätten. Aber das meiste, was er gefragt wurde, hatte mit der Frage des Handels zu tun. Eine der Dinge, die er sagte, war, wo er doch erkannte, dass es Probleme und Schwachstellen gab der Globalisierung, dass in diesem Zeitpunkt würde er nicht bevorzugen würde, plötzlich diese Freihandelsabkommen der Globalisierung zu beenden, weil es uns nicht helfen würde und es würde auch die Wirtschaften anderer Nationen zum Zusammenbruch bringen. Und er hat mich auch überrascht, indem er sagte, dass er die Forderung nach Arbeitsrecht oder Umweltrecht einzufordern, von anderen Nationen zu fordern, würde nicht zum Fortschritt führen. Er sagte, die Heilung, die Lösung liegt in unserer Innenpolitik, einer besseren Bildung, ein stärkeres Sicherheitsnetz, was Gesundheitswesen und Rentensysteme und so weiter betrifft, die Verteidigung des Dollars und all das zusammen mit Politik, die daran gerichtet ist, unsere Bedürfnisse nach Infrastruktur, die notwendig sind, damit die Wirtschaft wächst, zu bedienen. Und was er auch sagte, sehr wichtig, um auch die Art von Optimismus einzuleiten, die es uns erlauben werden, im Wettbewerb zu treten und sozusagen oben aufzubleiben, egal was die Handelsumgebung ist. Es gibt große Ähnlichkeiten zwischen dem, was Sie sagen und was Herr Rubin gesagt hat, aber es gibt auch Unterschiede. Können Sie diese Frage vielleicht im Allgemeinen ansprechen, wie Herr Rubin das tat? Er ist ein Bankier, der operiert von dem Standpunkt dessen, was er tun muss als ein führender Bankier, im Gegensatz zu dem, was ich oder Leute wie ich tun müssen, die Probleme zu lösen, in denen er versucht, das Bankenwesen sozusagen zu führen. Das heißt, wenn die Politiker der USA Bob Rubin konfrontieren mit dem, was sie bereit sind zu tun als Realität, dann wird er versuchen, sich dieser Realität anzupassen, innerhalb der Rahmenbedingungen, die sie ihm durch ihre Politik auferlegen. Auf der anderen Seite hat er persönlich und professionell, würde er sich schon wünschen, wahrscheinlich sehr anders sein als das, was er unterstützt. Denn er sagt, ich bin ein Bankier auf dem Block. Ich muss operieren innerhalb dieses Bankensystems. Und was die Regierung tut, durch ihre Politik, indem sie bestimmt, wie das Bankenwesen operieren kann, mich leiten muss in meiner tagtäglichen Bankenpolitik sozusagen. Wenn es günstigere Bedingungen gäbe durch Sie Politiker, dann würde ich sehr glücklich und enthusiastisch
mich ihnen anschließen in der Politik, die vielleicht vollkommen entgegengesetzt derjenigen, die ich jetzt als Bankier umsetze, die ich zwar bevorzugen würde, aber ich mache nicht die Politik. Diesen Herrn muss man sich angucken als einen den führenden, professionell fähigen Bankier, der kein 68er ist, was ist eine Quelle seines Genies ist, der sozusagen seine Arbeit tut. Wenn Sie jetzt ins Abgeordnetenhaus, in den Kongress kommen, muss man sich die Situation angucken und eine Einsicht haben in das, was ich gerade über Bob Rubin gesagt habe. Man darf nicht annehmen, dass Bob Rubin die Rolle spielen wird eines Bankiers und eines führenden Politikers zur selben Zeit. In privaten Diskussionen wird er vielleicht die ganze Spanne von Dingen diskutieren, von denen er dächte, dass sie getan werden sollten oder dass sie getan würden. Wenn er aber konfrontiert wird mit einem Nein, dass also das die Rahmenbedingungen sind, in denen er arbeiten muss, dann wird er zurückgehen und seine Politik dem anpassen. Das heißt, es liegt an den Leuten, die jetzt im Kongress sind, insbesondere in dem Ferment, was es innerhalb des Abgeordnetenhauses gibt, es den Leuten gibt, an ihnen liegt es, eine schnelle Selbstbildungspolitik durchzusetzen, um dieses zu verstehen. Man kann nicht irgendwie reinkommen und einfach nur mit gesundem Menschenverstand die Probleme, die uns begegnen, irgendwie zu lösen. Es ist das System, was das Problem ist. Es ist Leute wie Myron Scholes. Werft sie raus. Lasst sie Müll einsammeln. Sie dürfen nicht Vorhersagen machen. Sie dürfen auch nicht Rücksagen machen. Aber wir brauchen Kompetenz. Seht mal, so wie ich das mit der Jugendbewegung mache. Die Art und Weise, wie Kompetenz entsteht, ist nicht, indem man den Leuten diktiert, was sie glauben sollen. Es ist manchmal, sie herauszufordern, manchmal in einer sehr harten Art und Weise, sie zu zwingen, den Realitäten zu begegnen, die sie sich sonst vielleicht nicht stellen würden. Ich weiß, wie es funktioniert. Es funktioniert nicht nach der Formel. Es funktioniert nach Prinzipien. Ich weiß, wie man den Geist junger Menschen anschaltet. Wenn man sie erwischt, bevor sie 27 sind, dann haben sie eine bestimmte gute Chance. Wenn man bis später wartet, dann ist es etwas schwieriger, weil man aufgibt, kreativ zu sein. Man wird professionell, aber nicht mehr kreativ. Worauf man sich verlässt, ist, dass die jüngeren Menschen, die als neu gewählte Abgeordnete ins Abgeordnetenhaus kommen, die noch nicht in diesem System waren, jetzt sind sie in der natürlichen Situation, Fragen stellen zu müssen. Sie brauchen eine schnelle Bildung. Es müssen Fragen gestellt werden. Es müssen Herausforderungen sein. Diese jungen Menschen müssen sagen, wir wollen, dass Cheney rausgeht. Wir wollen, dass Cheney rausgeht. Wir wollen, dass Cheney rausfliegt. Sie sollten dies als Lied singen. Wir wollen, dass Cheney rausfliegt. Das ist das Marschlied der Soldaten im Kongress. Wir wollen, dass Cheney rausfliegt. Wir wollen auch eine Lösung für die Probleme, die der allgemeinen Bevölkerung konfrontiert sind. Sie sind noch nicht so getränkt mit der doktrinären Substanz der demokratischen politischen Maschine. Und sie brauchen eine frische Ansicht als Repräsentanten des Volkes, indem sie die Fragen und diskutieren, von denen das Wohl der Bevölkerung abhängt. Den Kongress herauszufordern, in den sie gewählt wurden, genauso sehr, mindestens so viel, wie sie sich dem jetzt unterordnen. Es gibt eine Zeit, wo das mit dem Strom gehen aufhören muss. Wo man diese Leute herausfordert. Hey Leute, wir sind gerade gewählt worden. Wir sind gerade aus dem Wahlkampf. Ihr sitzt da draußen, ihr sitzt da oben und denkt, ihr beherrscht die Welt. Aber wir kommen gerade vom Wahlkampf und der Diskussion mit der Bevölkerung und weiß, was die Wirkung ist von dem, was wir tun. Und wir sind hier, um das zu reparieren. Und wir brauchen Ihre Zusammenarbeit, eure Zusammenarbeit und eure Diskussion darin. So sollten wir da rangehen. Diese ganzen Bereiche, die neuen Abgeordneten, die jetzt in den Kongress kommen, sind ein sehr, sehr wertvoller Schockfaktor, weil sie oft als Demokraten eingewählt wurden, in Opposition
zu Howard Deans demokratischem Nationalkomitee. Sie sind hereingekommen, um Howard Dean den Hintern zu versohlen. Sind die Leute, die gewählt wurden, um Howard Dean den Hintern zu versohlen, weil sie gekommen sind, um die Dinge zu verändern. Und das Leiden der Bevölkerung, die sie repräsentieren, zu lindern. Sie müssen gehört werden. Wir brauchen einen ernsthaften Dialog. Wir brauchen nicht eine Unterdrückung der neuen, jungen Abgeordneten im Abgeordneten. Wir brauchen die Kraft des Dialogs. Das ist, was die amerikanische Bevölkerung will. Man muss mit dem Scheiß aufhören. Man muss den üblichen Scheiß aufgeben und der Realität ins Auge sehen. Ach, wir sollten nicht so die Tagespolitik diskutieren. Man braucht die Diskussion um das Interesse der Bevölkerung, insbesondere was die nächsten zwei Generationen interessiert. Was ist deren Interesse? Was ist das Interesse deren Enkel? Diese Dinge müssen diskutiert werden. Man muss die Fragen diskutieren und reformulieren. Was ich sehe, ist, wir sind in der größten Krise, die die Welt jemals gesehen hatte. Wenn wir es nicht repräsentieren, wird nichts anderes funktionieren. Sie müssen endlich ihre Aufmerksamkeit dieser Frage widmen. Das ist die Nummer-1-Frage. Wir müssen jetzt etwas tun, damit Cheney in Rente geht, wahrscheinlich in Ketten, und erwachsene Aufsicht für den Präsidenten besorgen.
Okay, here is a question.
So, hier ist eine Frage von einem neuen demokratischen Mitglied des Abgeordnetenhauses aus New York. Er sagt, Herr LaRouche, ich kam nach Washington vor allen Dingen durch die Unterstützung der Leute, die nicht historisch arm gewesen sind, aber deren Lebensstandard durch den Zusammenbruch der amerikanischen Produktion zerstört wurde. Wo ich denke, dass eine Steigerung des Mindestlohns wichtig ist und ich dafür stimmen werde, denke ich, dass es nicht die Probleme lösen wird, dieses Bereichs der Bevölkerung. Selbst ein hoher Mindestlohn wird diesen Leuten nicht ermöglichen, ihre Hypotheken zu zahlen oder die Bildung ihrer Kinder zu zahlen. Ich habe viele ihrer Vorschläge gelesen und stimme damit überein, wer in diesem Land könnte nicht damit übereinstimmen, unsere verrottende Infrastruktur wieder aufzubauen? Was ist mit denen von uns, die in dem privaten Sektor arbeiten, wie der Textilindustrie, der Schuhindustrie? Solche Dinge, die davon abhängen, dass der Konsumsektor Kaufkraft hat. Mir scheint, dass die einzige Art und Weise, damit umzugehen, die Frage von Handelspolitik und Outsourcing anzusprechen. Mich interessieren sehr, was Sie darüber denken. Zuallererst müssen wir, manche nennen es einen protektionistischen Modus. Wir müssen dahin zurück. Es gibt keine gesunde, geistesgesunde Alternative dazu, was den Mindestlohn betrifft. Wenn man sich die Geschichte dieses Problems ansieht, Roosevelt hat das in verschiedenen Schritten gemacht. Einer der wichtigsten Aspekte der Politik der Mindestlöhne war, dass man, um einen Bundesvertrag sichern zu können, einen Auftrag sichern zu können, musste man Mindestlöhne zahlen. Die Gewerkschaften wurden ein großer Faktor in den Verhandlungen in dieser Zeit. Das ist gut. Selbst der vorgeschlagene Mindestlohn trifft nicht den Standard, der notwendig ist, um eine Familie in den USA schaffen zu können, bilden zu können. Wenn man sich diese riesen Supermärkte anguckt, wo Leute, die riesen Übergewicht haben, die kaum sich bewegen können, und sie steuern die Einkäufer da irgendwo hin, wo sie Sachen kaufen können oder auch nicht. Und dass diese Art von Einstellung ein großer Teil der Arbeit unserer Bevölkerung ist, das ist ein echtes Problem. Wir haben
die Anzahl der produktiven Arbeitsplätze als Prozent der gesamten Arbeitskraft reduziert. Und zur selben Zeit gibt es den kulturellen Faktor des Mindestlohns. Das heißt, wir haben die Fähigkeit, eine Familie zu erhalten, zerstört. Wir haben Probleme unter den jungen Menschen erzeugt als Ergebnis des absteigenden Lebensstandards in Haushalten in den ganzen USA. Wir haben die Orientierung an der Zukunft zerstört. Das heißt, ja, wir brauchen einen Mindestlohn, aber in einem gewissen Sinne müssen wir sagen, wir brauchen einen Begriff und einen Sinn von nationalem wirtschaftlicher Sicherheit, was Tarife und Handel betrifft. Das, was wichtige Industrien betrifft, brauchen wir Tarife und Protektionismus. Wir müssen da rausgehen und diese ganzen Freihandelsgeschichten zerschlagen. Die Globalisierung muss beendet werden, sonst gibt es für uns keine Wirtschaft und für sonst niemanden auch noch. Wir müssen zurück zu dem protektionistischen System, was das traditionelle amerikanische System ist. Und all diese Abkommen, in denen die USA eingetreten sind, sind gegen unsere Verfassung, sind Verbrechen gegen die Präambel unserer Verfassung. Aber daher finden wir uns in einer Position, wo wir zwar sehr, uns das zwar leid tut, aber wir müssen aus diesen Abkommen austreten. Aber der Schlüssel ist, wir müssen von oben anfangen. Wir müssen von oben reorganisieren. Zuallererst müssen wir das internationale Finanz- und Geldsystem reorganisieren. Und zwar auf der Grundlage von relativ festen Wechselkursen für den US-Dollar, die Welt stabilisieren wird. Und übrigens, wenn wir das nicht tun, wenn wir diese Veränderung nicht tun, die ich gerade erwähnt habe, dann wird die ganze Welt sehr bald in die Luft fliegen und all diese anderen Fragen werden vollkommen irrelevant werden. Man muss eine Revision machen dieser Handelsabkommen. Beispielsweise, was die Textilien betrifft. Man kann heute zum Beispiel noch nicht mal besonders gute Unterhosen kaufen. Ja. So ein alter Mann wie ich. Ja. Man will irgendwo Unterhosen kaufen. Ja. Ich bin so ein alter Geizhals wie ich. Ja. Hat man noch so alte Unterhosen von 10, 12 Jahren her. Und man nimmt sich also diese Unterhosen aus dem Schrank und man hat also die man jetzt jüngst gekauft hat aus Honduras und diejenigen, die man vor 10, 12 Jahren in den USA gekauft hatte. Und man fragt sich, was ist die Dicke des Fadens, aus dem die Unterhosen gewebt sind? Und man fragt sich, was ist die Dicke des Fadens, auf dem ich sitze? Wir brauchen einen Standard für Qualität, wie das hier veranschaulicht. Der arme Mann da unten in Honduras, die wie Sklaven gehalten werden und arbeiten müssen, wir als Sklaven, um alles billiger zu machen für ein paar Haie hier in den Märkten in den USA, um dieses Produkt billiger zu machen, verdünnen Sie den Faden, aus dem die Textilien gewebt werden. Und man fragt sich, worauf sitze ich hier überhaupt? Ist da irgendetwas?
That should not be taken as an argument in favor of going commando.
Das sollte nicht als Argument genommen werden, ohne Unterhosen auf die Straße zu gehen.
Oh. Okay, let's see. Okay. Mr. LaRouche, I'm a newcomer to Congress.
Herr LaRouche, ich bin neu im Kongress, aber nicht neu in Washington. Und in diesen neuen Tagen ist die neue Klasse von Kongressmitgliedern bombardiert worden mit Ideen davon, was gemacht werden kann und was nicht getan werden kann. Aber das, was die alten Mitglieder denken, was gemacht und gemacht werden kann, nicht gemacht werden kann, ist genau das Problem des Kongresses, der nie was getan hat. In der Erkenntnis davon haben einige von uns die Idee diskutiert, einen Ausschuss von neuen Abgeordneten zu bilden, sodass wir bestimmte Fragen sozusagen ansprechen können mit einer bestimmten Idee von einer bestimmten Anzahl von Stimmen. Uns ist gesagt worden, das ist eine sehr schlechte Idee. Was denken Sie über so etwas? Wir wollen ja nicht stören, aber wir wollen schon versuchen, wie wir gehört werden können. Wenn jemand in den jüngsten Jahren meine Politik studiert hat, betrefflich der jungen, erwachsenen Jugendbewegung, dann wissen Sie ganz genau, was ich darüber denke. Was man braucht, wie ich vorhin schon sagte, in der Antwort auf die vorhergehende Frage, man braucht die Vitalität des Ferments. Und dieses Ferment kommt daher, dass die junge Generation zu der alten Generation sagt, ey, hier läuft irgendwas ganz schief, hier stinkt's. Habt ihr vielleicht damit was zu tun? Warum hört ihr nicht zumindest zu und diskutiert ein paar neue Ideen von einer etwas anderen Perspektive? Es ist wie so ein Typ, der so die Straße runterläuft, der sehr gut angezogen ist und alles sehr schön vorne, der Schlips. Aber man sieht ihn von hinten und denkt sich, was für ein Wrack ist. Das heißt, die Leute, die auf eine Generation folgen, sehen oft Sachen, die also diese Generation selbst übersieht. Ein Ausschuss von neuen Abgeordneten, das ist gar keine kontroverse Frage. Das ist eine ganz normale Generationsfrage. Dass diejenigen, die die alte Generation sind oder die schon daran gewöhnt wurden, wie die neue Generation zu denken, diese Art zu denken hat uns zerstört. Wir haben uns ruiniert. Aber viele von ihnen sind Patrioten. Aber trotzdem, da sie Patrioten sind, aber es wird nicht funktionieren. Sie realisieren, dass sie insbesondere mit unserer Intervention in dieser Situation und der Jugendintervention und sich das Ergebnis angucken. Man muss sich ansehen, was wir tun, was die Fortführung und die Ausarbeitung des Bel Canto-Prinzips klassischen Gesangs in politischer Arbeit betrifft. Wir machen eine revolutionäre Veränderung im Kongress. Und man sieht diesen entscheidenden Beitrag, den diese junge Generation in den jüngsten Zwischenwahlen gemacht hat, hat diese Veränderung in dem amerikanischen Kongress erzeugt. Der Erdrutschsieg der Demokraten im Abgeordnetenhaus kommt von den jungen Wählern zwischen 18 und 35, dass sie gegen das gegenwärtige System wählen gegangen sind. Das heißt, man findet diese neuen Abgeordneten, die noch nicht Teil dieses Systems sind, reflektieren das als Gruppe. Das ist die Art und Weise, wie die Demokratische Partei wieder zum Leben erwacht ist, nachdem sie lange, lange Zeit sozusagen in künstlicher Beatmung sozusagen überlebt hat, im Koma. Die Leute sind nicht einfach nur wählen gegangen gegen den Krieg von Bush und Cheney, sondern die Prozesse in den Wahlen reflektiert, dass eine neue, junge Generation sich manifestiert hat als Kraft in der Politik, als eine wachsende Kraft in der Politik. Und das hat die Stimmung und die Art und Weise zu denken der älteren Generation verändert. Man sagt, das ist die kommende Generation. Und die Demokratische Partei ist im Begriff, das wiederzugewinnen, was sie verloren hat 1968. Eine alte Generation hat es vermasselt, eine neue Generation wird es wieder reparieren.
Lynn, we have, there are more questions.
Es gibt mehr Fragen, Lynn, über diese Themen, sowohl von Mitgliedern des Kongresses als auch
von
professionellen Stabsmitgliedern. Ich werde auf diese Fragen zurückkommen, aber wir werden gleichzeitig auch mit Fragen bombardiert über die Situation in dem Nahen Osten und auch in Afrika. Und ich würde gerne eine oder ein paar dieser Fragen aufnehmen, da es so viele davon gibt. Sie kommen aus den Vereinigten Staaten und aber auch international von jungen wie alten Leuten. Ich werde keine Probleme bekommen, indem ich sage, jemand ist alt. Die Fragen decken zwei Themengebiete ab, die miteinander verwandt sind. Eine Frage kommt von Mr. Abdullah Razak, der hier im Publikum sitzt, der fragt, Herr LaRouche, was macht die derzeitige äthiopische Regierung in Somalia? Die ganzen anderen Fragen fragen Herrn LaRouche, die jüngsten Bombardierungen Somaliens seitens der US-Regierung zu kommentieren. Die jüngste Bombardierung von Somalia ist eine Reflexion von Cheneys Absicht neben dem Anstieg von Truppen im Irak, einen Krieg gegen den Iran zu starten. Das ist ein längerfristiger Prozess und es ist alles bösartig. Die Politik gegenüber Afrika kann man zurückführen auf Kitchener.
1898
zurückführen. Den Sachen, die man heute im Sudan sieht. Dann sieht man diese ganzen Sachen, die heute passieren. Das ist eine imperiale Politik. Um das zu verstehen, muss man den Feind der britischen Regierung oder der anglo-holländischen liberalen Kraft hinter dieser Regierung sehen. Seit dem Februar des Jahres 1763 war die Absicht der britischen Ostindien-Gesellschaft, die jetzt im Kern als das jetzige britische Establishment sich formiert hat, deren Absicht war, ein Weltimperium zu schaffen, das sich darauf basiert, keine direkte Kopie, aber das darauf auf der venezianischen Kontrolle des sogenannten Mittelalters basiert. Diese Art von Imperium, kein römisches Imperium im Sinne vom antiken Rom, von Byzanz, sondern etwas, was sich auf demselben Prinzip basiert, aber eine andere Form hat. Und zwar, man hat so ein Konzert von Bankiers, so ein Schleimpilz, die miteinander kooperieren und verschieden wo sitzen, aber als eine Einheit gleiche Politiken haben, die verschiedene private militärische Kräfte kontrollieren und Kriege anfangen, um die Massen der Leute zu kontrollieren. Und die Absicht dieser Leute seit 1763 war, ein neues britisches Imperium zu etablieren, was in der Tat ein Imperium der anglo-holländischen liberalen Kräfte ist. Von dieser imperialen Politik war Afrika betroffen. Die Briten waren immer der Feind Amerikas seit 1763. Die Politik war gegenüber Afrika und Eurasien, vor allen Dingen seit Abraham Lincolns Sieg über die britische Marionette der Südstaaten, war Geopolitik. Das britische Imperium ist mit dem Siebenjährigen Krieg als Imperium etabliert worden, mit den Pariser Verträgen. Und das britische Imperium hat diese Macht erhöht durch ihren Agenten Napoleon Bonaparte. Und zwar indem dieser Europa zerstört hat und damit geschwächt hat es bis zu einem Grade, wo Großbritannien, das britische Imperium, die Welt kontrolliert hat. Vor allem die europäische Politik seit dieser Zeit. Besonders seit der Ermordung von McKinley 1901. Und die afrikanische Politik ist ein spezieller Teil, der aber dazugehört. Die britische Politik gegenüber Afrika sieht man wie bei anhand Kissingers Erklärung im Jahr 1974. Seine Erklärung war, die afrikanische Bevölkerung ist zu groß. Sie konsumieren zu viel von ihren eigenen Rohstoffen, die wir ja wollen, für unsere Zukunft, wollen nicht, dass die Afrikaner diese aufbrauchen. Wir wollen nicht, dass sich die afrikanische Bevölkerung erhöht, sondern verringert. Wir wollen nicht, dass die Afrikaner ihre produktiven Arbeitskräfte erhöhen, sondern wir wollen sie davon abhalten, unabhängige produktive Arbeitskräfte auf ihrem eigenen Gebiet zu entwickeln. Wir denken, dass diese Rohstoffe uns gehören. Wir werden nicht zulassen, dass sie technologischen Fortschritt einsetzen. Was jetzt passiert, was auch ein antikes Ding ist, es gibt keinen Konflikt, es ist alles sekundär. Das Thema, die Sache hier ist die Destabilisierung einer ganzen Region, wie Südwestasien, das zwischen Asien und Afrika steht. Auch zwischen Europa und Nordasien steht. Und diese gesamte Region wird destabilisiert. Seit die europäische Geschichte dokumentiert ist, hat man dieses Cockpit, Südwestasien, war immer ein Hauptort von imperialer Aktivität. Im byzantischen Imperium, im ultramontanen System und Imperium und auch unter dem anglo-holländischen liberalen Imperium. Was jetzt passiert, ist die Absicht, diese Region zu zerrütten. Und diese Region geht von Zentralasien über den Iran, Transkaukasien bis zum Viktoriasee. Diese ganze Gegend ist eine Gegend, wo geopolitische Interessen mitspielen. Und Cheney spielt als ein dummer Schläger für seine Frau, die nicht ganz so clever, aber ein bisschen intellektueller ist. Sie ist ein Faschist. Und Dick Cheney ist ein Hund, den sie an der Leine hat, den sie manchmal von der Leine lässt. Sie hat ihn mindestens zweimal entfesselt. Wir haben es hier nicht mit einem Hollywood-Cartoon-artigen Szenario zu tun. Wir haben es hier mit menschlichen Menschen zu tun. Menschen sind Wesen von Kultur, von übertragener und entwickelter Kultur. Wir müssen Menschen haben die Macht der Ideen. Wir sind keine Tiere. Die leben und sterben, haben keine Persönlichkeit. Menschen sterben niemals, denn wenn der Körper des Menschen stirbt, wird die Einwirkung der Ideen, die in ihm leben, weiter sich in der Gesellschaft ausbreiten. Ein Mensch ist implizit gesehen unsterblich durch die Ideen. Daher, wenn man sich die Sache von menschlicher Prozessen anschaut, dann sieht man, dass es hier sich um kulturelle Konflikte handelt. Und Kissinger benennt sich selber ein Hobbesianer. Sein ganzes Menschenbild, er ist kein Mensch. Er hat seine Mitgliedskarte der menschlichen Rasse auseinandergerissen. Jeder, der so eine Art von Politik wie er hat, ist ein ähnliches Problem. Leute, die ihre Mitgliedskarte zur Menschheit zerreißen, die nennen wir bösartig. Und es formiert sich als ein Kampf zwischen Gut und Böse. Wir haben Cheney, wir haben diesen gehirngewaschenen Idioten Bush, Lynn Cheney, wir haben es mit bösartigen Kräften zu tun. Nicht, weil sie ein bösartiges Imperium an sich repräsentieren, sondern weil sie eine kulturelle Tendenz innerhalb der Zivilisation repräsentieren, deren Tendenz es ist, Bösartigkeit zu repräsentieren, Übel zu repräsentieren. Und das hat nur mit einer Degeneration der Menschen zu tun. Menschen sind an sich nicht schlecht, Menschen sind an sich gut. Aber die Bedingungen innerhalb einer Kultur können einen Menschen dazu bringen, sich zu degradieren. dekadent zu werden. Also man sieht diese Kräfte des Bösen. Man schaut sich dann Äthiopien an. Es gab einen Krieg zwischen Äthiopien und Somalia. Wie ist das passiert? Kissinger hat es gemacht. Als die 70er anfingen, hat Kissinger das übernommen. Damals wurde Somalia von der Sowjetunion kontrolliert, unterstützt. Und Äthiopien wurde damals von den Europäern und Amerikanern unterstützt. Und so wurde der Konflikt arrangiert. Kissinger hat dann die Seiten gewechselt. Hin und her hat er die Seiten gewechselt. Die Sowjets waren jetzt auf der Seite von Äthiopien und Amerika und Europa waren auf einmal auf der Seite von Somalia. Und so wurde ein Krieg orchestriert. Zur selben Zeit wurde ein Krieg in Eritrea organisiert, um das Wasser des Nils zu kontrollieren und auch des Viktoriasees bis zum Mittelmeer. So wurde die ganze Sache orchestriert. Es wurde eine Übereinstimmung getroffen zwischen den Nationen von Äthiopien, Sudan und Ägypten über die Regulierung des Wassers. Wenn man diese Region destabilisiert, wie es jetzt gerade von außerhalb passiert, dann sind diese Wasserübereinkommen, Abkommen nicht mehr gültig. Werden die zerschlagen. Dann liefert Ägypten das Wasser an Israel. Das passiert gerade. Das ist Teil von dem, was los ist. Aber so versteht man diese Sache. Man hat eine bösartige Kraft, die Henry Kissinger nur in der typischen Weise reflektiert und repräsentiert. Es ist keine Leidenschaft, die in bestimmten Nationen drinsteckt oder in einer Bevölkerung. Jemand spielt mit ihnen. Wie der Siebenjährige Krieg. Der wurde aufgespielt. Das britische Imperium hat Preußen ausgespielt. Hat die Gegner gegen Preußen aufgebracht. Ungarn gegen Friedrich den Großen. Und als die Briten damals erreicht hatten, was sie wollten, haben sie die Unterstützung, die sie vorher ein bisschen geleistet hatten für Friedrich den Großen, abgeschnitten. Und dann hat man ein Europa geschaffen, was so schwach war im Vergleich zum britischen Imperium, dass die Briten seitdem Europa kontrollierten. Und sie haben das verstärkt durch die napoleonischen Kriege. Das waren die Nachrichtendienste, die Napoleon an die Macht gebracht haben. Sie haben ihn dazu gebracht, die Kriege zu führen, die sie wollten. In ganz Europa. Was bedeutet das, dass seit dem Wiener Kongress von diesen Sachen dominiert wurde, bis heute? Nämlich von den anglo-holländischen Liberalen. So operieren diese Kunden. Denk nicht in dieser kindischer Form von Kinderbüchern nach. Der Typ hasst diesen und so weiter. Jemand orchestriert einen Krieg in einer Bevölkerung. Aber es steht eine dritte Kraft dahinter. Normalerweise ist es eine imperiale Kraft. Wie beim 11. September. So passieren diese Dinge.
Once again, you're listening to a live broadcast.
Noch einmal, Sie sehen eine Live-Übertragung, eine Rede von einer Veranstaltung von dem amerikanischen Wirtschaftler und Staatsmann Lyndon LaRouche. Herr LaRouche, das ist, wir haben eine Frage von einem Veteranmitglied in der Demokratischen Partei im Senat, der fragt, es ist klar, wenn man sich die Anmerkung von Bush von gestern anschaut, dass er denkt, dass er als der Kommandant die Autorität hat, mehr Truppen in den Irak zu schicken. Wenn man sich die Kommentare von Ted Kennedy anschaut, der, wie ich denke, vernünftige Vorschläge gemacht hat, Gesetzesvorschläge, wie wir mit diesen Sachen umgehen. Und auch gleichzeitig, was Joseph Biden, ein anderer Senator, dazu sagt, dann scheint da was im Gang zu sein auf der anderen Seite. Wurden ein paar Iraner jetzt in Gefangenschaft gebracht seitens der Kurden. Wenn man sich die normale Norm der diplomatischen Beziehung anschaut, haben wir die Zeit, vierwöchige Anhörungen zu halten oder müssen wir sofort handeln? Sofortige Aktion ist unabdingbar. Alles andere ist Zeitverschwendung. Wir haben eine Administration, die sich wie eine Diktatur verhält, wie Adolf Hitler. Die Kräfte hinter dieser Regierung sind dieselben Interessen, die, wie sie durch Adolf Hitler repräsentiert wurden, für die der gearbeitet hatte. Es wurden zwar die Leute in Uniform bestraft in der Nazi-Armee, aber die Leute, die dahinter stecken, die wurden beschützt, die Hitler-Hitler waren. Sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten und Deutschland selbst. Die Interessen, die die Hitler-Diktatur geschaffen haben, die Roosevelt sich als Feind zum Besiegen ausgesucht hatte, die haben eine soziale Kontinuität, die gibt es immer noch. Man sieht es an Institutionen wie damals Bank von England, Harriman-Familie in New York, das waren die Leute, die hinter Hitler standen. Leute wie Churchill, die hinter Mussolini steckten, der ihn unterstützte bis 1939. Es wurden Artikel darüber geschrieben. Ich hatte einen Freund, der in dieser Lage damals gelebt hatte. Mussolini war damals auf dem Weg zu einem Treffen mit Churchill. Und Churchill war total geschockt, weil Mussolini ihn erpressen wollte. Deswegen wurde Mussolini umgebracht. Und Mussolinis Leiche wurde gefunden, als er von einer Brücke runterhing. Es war klar, dass das um einen Betrug ging. Aber die Leute, die hinter Mussolini standen, hinter Hitler, hinter der Unterstützung von Hitler hier, diese Typen, die wollten Hitler. Nicht, weil sie ihn geliebt haben, weil sie ihn benutzen wollten, wie Toilettenpapier. Und dann haben sie es weggeworfen und dann neues Klopapier besorgt. Es heißt Cheney und es heißt Bush.
Should not be taken as an excuse not to use toilet paper. Okay. Then we have a couple of more questions on this topic, and then we're going to come back to these questions of.
Wir haben noch mehr Fragen zu dem Thema.
From a freshman member in the House of Representatives.
Es ist noch eine weitere Frage von einem Frischling im Kongress.
Incidentally, as such, the U.S. used massive force, supposedly in pursuit of three alleged Al-Qaeda terrorists.
Die Vereinigten Staaten haben massive Gewalt angewendet, um angeblich Al-Qaeda-Mitglieder zu fangen. Ähnliche Sachen wurden gestern im Iran gemacht. Es scheint, dass alles erlaubt ist in der Verfolgung von Al-Qaida. Können Sie mir Ihre Beurteilung geben, wie Sie die eigentliche Gefahr, die tatsächliche Gefahr von Al-Qaida einschätzen? Die größte terroristische Gefahr haben, ist Vizepräsident Dick Cheney. Ist ein Fakt. Jetzt zu Al-Qaida. Al-Qaida wurde unter der damaligen Richtungsweisung von dem damaligen Vizepräsidenten George H.W. Bush geschaffen und auch Jimmy Goldsmith. Als Brzezinski sein Amt verließ, der ja den Krieg in Afghanistan damals anfing, um die Flanke zu schlagen auf die Sowjetunion als Rache für das Fiasko in Vietnam, bei der Sowjetregierung hat ja Vietnam geholfen, irreguläre Kriegsführung zu betreiben, Kleinkrieg. Und die Amerikaner dachten damals, dass wir diese Rache wiederholen, oder indem wir irreguläre Kriegsführung in Afghanistan betreiben. Und Jimmy Goldsmith und George H.W. Bush, damals als Vizepräsident Amerikas, waren ja damals verwickelt in die sogenannte Iran-Contra-Skandal, der Operation. Diese Iran-Contra-Operation hat verschiedene terroristische Operationen innerhalb Afghanistans durchgeführt. Sie hingen von der Kooperation mit verschiedenen Saudi-Familien ab, um bestimmte Glaubensstrukturen innerhalb des Islams zu rekrutieren, die dann daran glaubten, gegen die teuflischen Strukturen zu kämpfen. Und einer dieser Strukturen waren die Bin Laden-Familie, die sehr nahe an der Bush-Familie zu finden ist. Osama Bin Laden hat eine terroristische Organisation geschaffen, die von den Amerikanern, von der Bush-Regierung damals unterstützt wurde, im Kampf gegen die Sowjetunion. Nach dem Fall der Mauer gab es diese Al-Qaida-Organisation immer noch. Und es gab immer noch enge Verbindungen mit der Bush-Familie. Bis in die jüngste Zeit. In Texas. Das heißt, Al-Qaida war so ein Wegwerfartikel, der benutzt wurde als ein Täuschungsmanöver für das, was als 11. September bekannt wurde. Es war ein Coup d'État, das war ein Putschversuch gegen die Regierung der Vereinigten Staaten. Wie ich es damals gesagt habe und schon vorher gewarnt habe, im Januar 2001, dass wegen der Inkompetenz von George Bush und dieser Regierung und dem Fakt, dass wir schon in eine neue Phase der Weltfinanzkrise eingetreten sind, mit dem Kollaps des neuen Markts während des Jahres 2000, dass George Bush unfähig werde, kompetent mit diesem Thema umzugehen und dass wir deswegen etwas im Busch erwarten müssen würden, dass etwas im Busch lauert. Genau wie Göring den Reichstag angebrannt hat, um Hitler zum Diktator zu machen. Wir haben einen Reichstag-ähnlichen Zwischenfall erwartet. Wir haben einen bekommen, terroristischen Zwischenfall, wo Bush selber gefährdet war.
Und
dann im Oktober gab es in North Virginia eine Gefahr von terroristischen Zwischenfällen. Wir wussten also, dass etwas los war. Der 11. September passierte. Und da die Vereinigten Staaten und die Briten terroristische Werkzeuge hatten, noch aus der Zeit der Operationen in Afghanistan, in den 80ern, gab es keinen Mangel an Talenten, um die Umgebung zu schaffen. Und dann Islam zum Ziel zu machen. Und Islam zum Ziel zu machen, diese Idee kommt von Samuel P. Huntington aus seiner Zeit in Boston. Unter William Mandel Elliott, der ein britischer Agent ist, der weitere britische Agenten trainiert hat, unter anderem Henry Kissinger an der Harvard-Universität. Und diese Art von Situation haben wir. Das ist unser Problem. Wir haben es jetzt mit Methoden von asymmetrischer Kriegsführung zu tun, als ein Ersatz zu normaler Kriegsführung. Wenn man beginnt einen Krieg, wie Hitler den Krieg in Polen begonnen hat, der dann zum Zweiten Weltkrieg wurde, und das war ein Akt von asymmetrischen Kriegsführung. Und man schafft einen Vorwand, der dann zu allgemeiner Kriegsführung führt. Osama bin Laden, wie heute, wurde niemals gefangen. Weil es gab niemals die Absicht, ihn zu fangen.
Osama bin Laden has never shown up. We wonder if he's at a place called the Crawford Ranch.
Und Osama bin Laden ist niemals aufgetaucht. Wir wundern uns, vielleicht ist er in einem der Löcher, die Crawford Ranch in Texas heißt. Die eine der Plätze ist, die noch nicht bombardiert wurden. Wo eine gewisse Lady hockt, die den Bush terrorisiert. Diplomatisch würden wir das kriminelle Prozeduren nennen. Die Schaffung von Al-Qaida. Ja, unter dem Patronage von George H.W. Bush. Womit wir es zu tun haben, ein paar Leute spielen hier Spielchen, die wiederum zu asymmetrischer Kriegsführung und Konflikten führen. Zum Beispiel Luftbombardements im Iran. Zum Zeitpunkt, wo das passieren würde, was die eigentliche Bedeutung dieses Anstiegs der Truppen in Bagdad ist, es ist die Durchführung eines Kriegs auf den Iran. Der Präsident weiß es wahrscheinlich zwar nicht, aber der weiß eine ganze Menge Dinge nicht. Wahrscheinlich nicht mal, wo seine Schuhe liegen. Wir sollten nicht die Intelligenz des Präsidenten Bushes überschätzen. Wenn man die Vereinigten Staaten zerstören wollte, aus Plätzen wie London, würde man als allererstes, was man machen würde, man würde Bush zum Präsidenten machen und Cheney zum Vizepräsidenten. Die Vereinigten Staaten waren niemals so diskreditiert in der Weltgemeinschaft wie heute unter der Aktion von Bush und Cheney. Die Vereinigten Staaten werden von innen zerstört durch diese Clowns und ihre Unterstützer. Und die Leute im Kongress müssen das verstehen. Diese Penner müssen rausgeschmissen werden, weil die sind schlimmer als Verräter.
You know, in all the years that I've been associated with you, you've put on the table a number of things that were incredible challenges.
In all den Jahren, mit denen ich mit dir zusammenarbeite, hast du viele unglaubliche Herausforderungen gestellt, aber wahrscheinlich ist die größte Herausforderung, die uns jemals bevorgestellt hat, die er gerade gesagt hat, nämlich, dass man die Intelligenz von George W. Bush nicht überschätzen soll. Ich glaube, sie kennt wahrscheinlich die Antwort. Dies ist von einer altgedienten Mitarbeiterin im Abgeordnetenhaus der USA und auch eine alte Freundin. Sie will wahrscheinlich nur, dass es auf dem dass es aufgenommen wird. Wir haben eine 9 Milliarden Haushaltsdefizit und George Bushs Regierung hat das verschlimmert. Ich wollte gerne, dass Sie sagen, was getan werden kann und was getan werden sollte, was unsere Steuerpolitik betrifft, um mit dieser Situation umzugehen. Zuallererst sollten die oberen Einkommensklassen der Bevölkerung endlich ihren fairen Anteil der Last tragen. Darüber hinaus sollte es eine hohe Steuer geben, insbesondere auch mit strafrechtlichen Maßnahmen gegen Spekulationen wie Hedgefonds, die sie betreiben. Die Welt ist zerstört worden durch die Finanzspekulation, die gegen unsere Verfassung verstößt. Amerikanische Banken sind darin involviert. Amerikanische Banken haben den amerikanischen Dollar in Gefahr gebracht durch ihre Aktion. Als Ergebnis von diesen Hedgefonds-Operationen, die von der gegenwärtigen Regierung gutgeheißen werden, ist jede amerikanische Bank de facto bankrott. Es gibt keine einzige feststehende Bank in den USA heute. Ich denke, Bob Rubin würde es zwar nicht gern sagen, aber mit mir darin übereinstimmen, dass man das gesamte Federal Reserve System in Insolvenz bringen muss. Was diese Hedgefonds gemacht haben und ähnliche Operationen von Finanzderivaten, zum Beispiel die Immobilienblase, die Blase vom neuen Markt, hat dazu geführt, dass die USA eine Schuld sich aufgebürdet hat, jenseits der Vorstellungsvermögen der meisten Leute. Es ist unmöglich, dass diese Ansprüche bedient werden innerhalb des Finanzsystems, was heute in der Welt existiert. Keine. Der größte Teil dieser Schuld muss gestrichen werden. Das heißt, es sollte die Schlussfolgerung des Kongresses sein, es nicht mehr zu erlauben, dass diese Form von Spekulation, die unter dem ehemaligen Vorsitzenden der Federal Reserve, Alan Greenspan, eingeführte Spekulationsmethoden, dass diese falsch sind und während seiner Wirkung als kriminell betrachtet werden sollte. Absichtlich und durch die Wirkung. Das heißt, was macht man in einer solchen Situation? Man verabschiedet zwei Sätze von Gesetzen. Zum einen verbietet man es. Als zweites, das heißt, jetzt wird solche Aktivität strafrechtlich verfolgt, so wie die Vergewaltigung von Kindern. Es ist ein Verbrechen. Das muss aufhören. Es ist die Vergewaltigung von Nationen, die Vergewaltigung von Völkern durch ein Bankensystem. Das hört sofort auf. Das ist wesentlich die Art und Weise, wie wir das betrachten müssen. Der amerikanische Dollar ist unsere Anlage, ist eine Anlage der amerikanischen Regierung unter der Verfassung. Jemand, der mit dem Dollar spielt oder den Dollar fälscht, sollte entsprechend sozusagen die Zielscheibe sein von strafrechtlicher Verfolgung. Wer ist der größte Fälscher in der letzten neueren Geschichte? Naja, einer zum Beispiel ist Alan Greenspan. Sehe man sich an, was er getan hat. Sehe man sich das an. Er hat die Immobilienblase geschaffen. Wie hat er das gemacht? Hypotheken begründete Anleihen. Er hat also sein Falschgeld unterstützt durch Fannie Mae, den großen Hypothekenverein und andere Institutionen. Wie wurde diese Operation gestartet in den 1990er Jahren bis heute? Durch ihn. Seit 1987. Er, Greenspan. Das gesamte System ist ausgehöhlt und verfault durch diesen Gebrauch von Finanzderivaten durch ihn. Man muss sich mal den Bezirk Loudoun County in Virginia ansehen, den ich sehr gut kenne. Dieser Bereich ist hoffnungslos bankrott. Dieser Landkreis wurde eingezogen in eine Riesendummheit. Sie haben eine Immobilienblasenausweitung gefördert, ohne Infrastruktur. Man hat also Häuser für $1 Million und das Klärwasser steigt durch den Rasen. Das heißt, die Planung ist nicht so gut, weil es kein Abwassersystem gibt. Es riecht nach Irish Moss und man hofft, dass es also den Gestank des Abwassers übermächtigt. Loudoun County ist die anfälligste Bereich des Kollapses dieser Immobilienblase in der ganzen Nation. Wenn das zusammenbricht, was passiert mit diesem Landkreis? Es gibt ganz viele Leute, die Häuser besetzen, wo sie weniger eigentlich Anlage besitzen, als sie Schulden akkumuliert haben. Und während sozusagen der Wert des Hauses sinkt, steigt ihre Schuld. Und jetzt kommt der Punkt, wo der Zusammenbruch, das Platzen der Blase eintritt. Was passiert denn mit den Leuten, beispielsweise was die Kosten betrifft, um die Regierung des Landkreises zu erhalten? Der Landkreis selbst ist bankrott. Und da hat man potenziell Chaos in diesem Landkreis. Unlösbares Chaos unter gegenwärtigen Bedingungen. Und das ist die Art und die Art von Dingen, mit denen wir konfrontiert sind. Diese Tatsache zu finden, wie man sie auch in Kalifornien und anderen Bereichen findet, auch in London. In London ist es noch schlimmer. Es ist eine schreckliche Situation in Spanien. Hier haben wir eine Pest, die eine Bedrohung ist für das Leben und das Wohlergehen der Menschheit, die man Hedgefonds und damit verwandten Finanzderivaten. Wir haben ja den Opiumhandel verboten, Kokainhandel haben wir verboten. Das ist der Drogenhandel, das gehört verboten. Deswegen verbieten wir es. Wir nehmen illegale Anlagen in Besitz und wir besteuern das, alles zugleich. So wie wir, was kriminelles Einkommen betrifft, besteuern wir es trotzdem. Es ist eine doppelte Strafe. So muss man damit umgehen, wenn man ernsthaft sein will. Denn wir werden diese Schulden niemals bezahlen. Niemals. Wir könnten es nicht. Versucht man es zu bezahlen, kollabiert das System. Man kann die ausstehende Schuld niemals zahlen. Was man machen kann, ist, man kann sich für ungültig erklären.
Okay. They're not friendly to the idea, though. This is a question that was submitted by.
Das ist eine Frage, die von Heather gestellt wurde, die eine der Anführerinnen ist der LaRouche Jugendbewegung hier in Washington D.C. Und ich denke, es ist eine sehr nützliche Frage. Lynn, in deinem jüngsten Aufsatz hast du die Art von Bildungsprogramm, die manche der Mitarbeiter im Kongress sozusagen sich unterziehen sollten, um kompetenter mit Wirtschaft umgehen zu können, durchgehen sollten. Die LaRouche Jugendbewegung arbeiten sich langsam durch die Grundlagen von moderner Wissenschaft und klassischer Bildung hindurch. Das sehe ich in der qualitativen Verbesserung unserer Einsätze im Allgemeinen. Was meine Sorge ist, ist, dass diese Leute dein wissenschaftliches Bildungsprogramm viel, viel ernsthafter nehmen müssen, wenn sie wirkliche Wirtschaftspolitik machen wollen für dieses Land und die Zukunft der Welt. Das heißt, wir fragen uns, wie wir diese Art von Bildung in den Kongress selbst integrieren können. Und ich wollte dich fragen, ob du Rat hast, wie wir diese Frage angehen können. Ja, sicher. Das ist das, worin ich interessiert bin. Ich bin sehr interessiert in den Fortschritt bestimmter Projekte. In den nächsten 2 bis 3 Wochen gibt es einen Bericht über die zweite Serie von Keplers Entdeckungen. Die erste ist über die Entdeckung der Gravitation und die Verhältnisse der inneren Planeten. Die zweite ist auf seine Harmonie der Welten, wo es um die Organisation des gesamten Sonnensystems von demselben Standpunkt geht. Wir gehen durch jeden Teil, wie ich das schon manche Male gesagt habe. Das Eigenartige an Kepler ist, dass er der Begründer ist der Anwendung moderner Wissenschaft. Und es gibt viele Leute, die nichts von Kepler wissen, und dass viele Leute, die man als Wissenschaftler bezeichnet, vollkommen inkompetent sind in Astrophysik und anderen verwandten Dingen. Aber die Eigenart von Kepler, abgesehen von der Originalität seiner Arbeit, wie Albert Einstein dies auch betonte, ist, dass in seinen Schriften nimmt er den Leser durch jeden Schritt der Definition der Daten seines Problems. Das heißt, der Leser muss die Erfahrung nachvollziehen der Entdeckung, die gemacht wird. Es ist vollkommen im Gegensatz dazu, einfach die Formel zu lernen, wie das in selbst den teuersten Universitäten in der ganzen Welt heute ist. Was das erzeugt, ist ein Geist, der fähig ist, mit der Hilfe zurückzugehen, beispielsweise zu den Pythagoreern und Platon, in der Lage ist, grundlegende Prinzipien der wissenschaftlichen Arbeit zu verstehen. Selbst wo man viele Sachen, die sehr wichtig sind, beiseite liest, wollen wir erstmal an die Hauptströmung. Und dann geht man zu der Arbeit von Gauss, was in der Astronomie stattfand, was auf Kepler begründet. Und dann geht man von Gauss zu Riemanns Begriff von Dynamik. Wenn man riemannische physische Dynamik nicht versteht, versteht man nichts wirklich über die Art, wie eine Wirtschaft funktioniert. Das heißt, was wir jetzt bisher erlebt haben von den jungen Menschen, die an diesen Projekten arbeiten, sie produzieren am Ende jedes Zyklus einen Bericht, eine Präsentation zu den anderen. Und es gibt andere, verschiedene Arten von Diskussionen um diesen Begriff. Und wir verbreiten eine Fähigkeit hin durch die ganze Reihe der LaRouche-Jugendbewegung, mit Begriffen von Wissenschaft umzugehen, die denen, die an den Universitäten stattfinden, vollkommen überlegen sind. Und das kann angewendet werden an die Fragen von physischen Wirtschaft heute. Das ist genau, was wir getan haben. Und Sie werden manche Leute im Kongress finden, unter den Mitarbeitern und anderen, die Berichte, die wir erzeugen aus diesen Sessions, die werden wir Ihnen zur Verfügung stellen. Und es gibt so einen klinischen Prozess von Diskussionen innerhalb des Kongresses, die sozusagen innerhalb der Mitarbeiterstabs beispielsweise sich stark verbessern wird. Und ich denke, die Fähigkeiten der Abgeordneten werden in diesem Zusammenhang sich verbessern, wenn die Fähigkeiten auch ihres Mitarbeiterstabs sich verbessern. Also uns geht die Zeit aus, aber was ich tun werde, ist, die letzte Frage, die ich Lynn fragen werde, ist eine Frage, die sowohl von einem neuen Abgeordneten als auch von einem LIM-Mitglied, einem Mitglied der LaRouche-Jugendbewegung, gestellt wurde. Das sind beide dieselbe Fragen, die ich beide vorlesen werde, weil sie etwas anders gestellt sind. Was ich Lynn nicht fragen werde, aber ich denke, er wird das bald beantworten wird, auf eine andere Art und Weise, ist die eine Frage, die neben Irak und der Wirtschaft, über die wir mehr Fragen bekommen haben aus den USA und aus Europa, aber Gott sei Dank nur von zwei Leuten im Regierungsviertel. Es sind Fragen um Al Gores Film, eine unbequeme Wahrheit, obwohl es Lynn viel Möglichkeit zum Witze machen geben würde. Ich glaube, eine unbequeme Wahrheit von Gore ist, dass er nicht viel besser ist, darin Filme zu machen, als er darin ist, Politik zu machen. Aber Lynn, hier ist eine Frage, die also von diesem neuen Abgeordneten im Kongress, einer dieser Frischlinge, fragt. Als Bob Rubin mit uns sprechen kam, war das Erste, was er sagte, dass er keine Lizenz hatte, Politik zu machen. Aber ich habe den Eindruck, dass Sie das schon sind. Aber es gibt komplexe und technische Fragen, die wir ansprechen müssen mit Gesetzen. Die Tatsache ist, dass sehr wenige Amerikaner Interesse haben an der gesetzgebenden Agenda des Abgeordnetenhauses. Nichtsdestotrotz schulden wir unseren Wählern, sie auszubilden über die Details, ohne dass wir zu Tode langweilen. Und ich weiß nicht genau, wie wir das tun sollen. Eine damit verwandte Frage kam von Betiana Gonzalez, die hier aus Argentinien ist, von der argentinischen LaRouche-Jugendbewegung, die wir sie gerne hier willkommen heißen. Ihre Frage spricht dieselbe Frage an, nur auf vielleicht eine etwas eloquentere Art und Weise. Sie sagt, Lynn, das Thema meiner Frage ist die Verfolgung der Glückseligkeit in Begriffen des Gemeinwohls und wie man die Bevölkerung mit Ideen und mit Schönheit organisieren kann, ohne sie einfach mit bloßer Information zu bombardieren.
Well, let's go to the happiness first.
Naja, vielleicht reden wir erst über Glückseligkeit. Die Glückseligkeit, die Verfolgung der Glückseligkeit ist dasselbe auf gewisse Art und Weise. Ein Konzept, was von Gottfried Leibniz gestellt wurde und wie es in seiner neuen Abhandlung über den menschlichen Verstand, die eine Widerlegung von John Locke war. Und darin steht er im Gegensatz zu dieser utilitaristischen Standpunkt von Locke, sagt Leibniz, dass im Wesentlichen die Glückseligkeit in der Unsterblichkeit der individuellen Seele liegt. Tust du etwas mit deinem Leben, dem sterblichen Leben, was du hast, von dem du überzeugt bist, dass es von Verdienst sein wird zugunsten zukünftiger Generationen? Wenn das so ist und du in dieser Anstrengung stirbst, dann bist du glücklich. Einer der besten Beispiele dafür ist der Fall eines Studenten von Abraham Kästner und auch ein großer Kenner von Kultur, nämlich Lessing. Lessing zusammen mit Mendelssohn hat die große Renaissance am Ende des 18. Jahrhunderts begonnen. Lessings Leben war, was seine Umstände betraf, teilweise sehr bitter. Nach den Jahren, nachdem er versucht hat, seine Frau zu heiraten, ist sie sehr kurz danach gestorben. Aber hat immer eine positive Einstellung zum Leben behalten, egal was er durchmachte. Seine Dramen zeigen diese Qualität. Das ist Glückseligkeit. In der Lage zu sein, dem Tode ins Auge zu sehen, mit einem Lächeln im Gesicht, im Wissen der Beiträge, die man geleistet hat für die Zukunft der Menschheit, als Mensch, im Gegensatz zu der Existenz eines bloßen Tieres. Das Problem ist der Existenzialismus, der eingeführt wurde, in den USA genauso wie in Europa und anderen Plätzen. Die Idee dieses Nazis, Martin Heideggers, dieses Geworfensein, dass man nichts anderes ist als jemand, der geworfen ist in diesen Dschungel, das das Universum ist. Ja. Dieselben Ideen, die fortgeführt wurden von Horkheimer und Hannah Arendt und solchen Leuten, die das ausdrücken. Die Idee, dass man nicht, ja, wie die Faschisten denken, wie die Nazis denken, ein Mensch ist in einem Dschungel, sondern dass man ein Mensch ist in einer Gesellschaft als ein unsterblicher Intellekt in der Zukunft der Menschheit. Und das ist ein Ziel, nicht das, was man in die Tasche stecken kann, nicht seine sinnliche Befriedigung ist, sondern das Ziel ist, dass man ein Leben lebt, dass man am Ende lächeln kann und sagen, die Zukunft dessen, was ich getan habe, scheint mir versichert jemandem, der nach mir kommt. Das fehlt in der 68er Generation, insbesondere der oberen 20%. Das ist das 68er Problem. Und es kommt raus, wenn sie älter werden, wenn man Existenzialist ist, durch seine Neigungen in diesem Sinne und älter wird, wird man bitter, wird man gemein, wird man bösartig gegen alles. Man will, dass es auf seine Art gemacht wird. Das ist mein Leben. Ich werde sterben. Was interessierst du mich? Jetzt ist meine Zeit. Ich will, was mir zusteht, jetzt. Und das ist der 68er. Das heißt, in dieser 68er-dominierten Kultur, die eingeführt wurde und beeinflusst wurde durch den Kongress für kulturelle Freiheit, gibt es Ähnliches in Argentinien, wie man das in Brasilien findet. Existenzialismus, das ist das Problem. Und die Motivation, auf die eine Gesellschaft aufgebaut wird, ist der Beitrag des Individuums zu der Zukunft der Menschheit. Früher fand das Ausdruck in den Einwanderern in die USA, die aus Europa kamen, die unter schwierigen Umständen lebten, aber lebten in dem Wissen, dass sie bessere Umstände für ihre Enkel schafften. Und ihre Enkel wurden die Wissenschaftler und Ärzte in den USA. Die Art und Weise, wie man so die Agenda beispielsweise setzt, ist nicht nur zu kämpfen gegen das, was unter der Führung von Nancy Pelosi im Kongress stattfindet. Das kann eine Falle sein, weil es scheint gut, aber es führt nirgendwo hin. Die grundlegende Frage, zu bestimmen, wohin diese Nation geht und wohin die Welt geht, wird nicht angesprochen. Wenn Sie all diese Sachen diskutieren wollen, sollen Sie das meinetwegen diskutieren und darüber wählen. Aber wir müssen auf derselben, zum selben Zeitpunkt uns darum kümmern, dass wir nicht die Diskussion verpassen darüber, ob diese Nation leben wird oder nicht. Und was man versteht, was man damit meint, wenn man versteht, was die Lösung ist zu diesem Problem, dann kann man Gesetze verabschieden. Man braucht einen Maßstab, um zu messen, was das Ergebnis sein soll. Man sollte also sich nicht mit diesen Leuten streiten, die meinen, man muss jetzt die kleingeistige Agenda durchsetzen, sondern man muss die Leute fördern, die sich als wahre Anführer zeigen, indem sie auf die höhere Ebene dieser Problemdiskussion gehen. Was sind die Fragen, die wir uns stellen müssen? Was sind die Gesetze, die geabschiedet werden müssen, um die Zukunft dieser Nation zu versichern? Und alles soll von diesem Standpunkt besprochen werden. Dann werdet ihr es schon wahrscheinlich sehr richtig machen.
Okay,
wir haben es geschafft, die neue Politik herbeizuführen. Aber jetzt haben wir eine ganze Menge Arbeit, die neue Wirtschaftswissenschaft herbeizubringen. Wenn man sich die Qualität der Diskussion, die heute hier präsentiert wurde, sieht, ist es klar, dass wir die besten Möglichkeiten haben, die wir jemals erhofft haben, hätten können, das zu erreichen, dass Lin diese Woche absolut wirksam war und dass er in der nahen Zukunft weiterhin sehr wirksam sein wird, im weiteren Verlauf dieser Woche. Und die LaRouche-Jugendbewegung war sehr, sehr wirksam in dieser ganzen Woche und weiterhin wirksam sein wird, wenn sie jetzt in die verschiedenen Regionen zurückgeht. Ich will euch danken für eure Aktivität. All die Fragen, die geschickt wurden, werden wir in den nächsten Tagen beantworten. Und darüber hinaus möchte ich Sie fragen, wieder Lin selbst zu danken für die Zeit und die Leidenschaft, die er in diese Arbeit steckt.
Thank you. That's great. Okay. Yeah, Bill, my regards.